Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Wir sprechen heute über einen Film von Park Chan-wook aus dem Jahre 2002 mit dem Titel Sympathy for Mr. Vengeance. Dieser Film ist der erste Film der sogenannten Rache-Trilogie, die dann mit Oldboy und Lady Vengeance fortgesetzt wurde. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan und ich begrüße heute den Filmemacher Memo Jeftic. Hallo Memo, schön, dass du da bist.
Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Und ja, bevor wir anfangen, über den Film zu sprechen, kurz zu dir. Du bist Filmemacher und hast zuletzt die Dokus Queer Cinema und Kino Kanak für Dreisat produziert. Man könnte dich außerdem kennen über dein Filmpodcast-Projekt Filmografil, in dem du mit Till Kleinert über die komplette Filmografie von Steven Spielberg sprichst oder von deinen zahlreichen Gastauftritten bei Kino Plus und Katz, dem kritischen Filmpodcast. Früher warst du mal Teil des Tele-Leute-Podcasts, glaube ich. Habe ich da was vergessen und stimmt das überhaupt alles?
Nein, genau, das stimmt alles so. Ich habe, Podcast gemacht, als man Eltern noch erklären musste, was das ist. Radio im Internet. Habe dann aber auch längere Zeit pausiert und bin jetzt eben auch zurück mit Filmografie, wo mein Freund Till Kleinert und ich uns eben mit der Filmografie von Steven Spielberg auseinandersetzen, mit dem Ziel, bis zu unserem 50. Geburtstag fertig zu sein, also in den nächsten 10 Jahren, weil wir, glaube ich, aktuell bei einer Folge pro 6 Monate sind, was die Schlagzahl betrifft. Wir lassen uns gemütlich angehen, aber wir sind ja auch schon ein bisschen älter als viele andere Podcaster.
Und deine Filmprojekte, was kann man denn da als nächstes von dir erwarten?
Wir arbeiten tatsächlich aktuell, also wir, meine Frau und ich, die macht nämlich auch Filme fürs Fernsehen. Die hat ja zuletzt eine Doku gemacht über Dystopien im Film und was wir aus ihnen lernen können, auch ein Dreisat-Film. Und wir arbeiten aktuell tatsächlich an einer Doku über die koreanische Welle, also über die Kulturexplosion Südkoreas, beginnt eben so mit den Nullerjahren bis zum großen, wie soll ich sagen, bis zur großen Klimax in Form von Squid Game, die mittlerweile die erfolgreichste Streaming-Serie der Welt ist. Und wir wollen diesen Weg erzählen, wie ein Land, das lange Jahre unter einer Militärdiktatur stand und recht spät zum kommerziellen Kino gelangt ist, innerhalb von dann doch recht kurzer Zeit zu mehr oder weniger einer Weltmacht werden kann, was fiktionales Erzählen betrifft.
Ich bin sehr gespannt auf die Doku natürlich. Wenn man was von dir oder von euch sehen will, kann man das denn derzeit irgendwo?
Es gibt einen Fluch, wenn man fürs Öffentlich-Rechtliche viel macht, und der Fluch heißt Depublikation. Das heißt, alles, was man in irgendeiner Form produziert oder dreht oder macht, verschwindet irgendwann mal. Das betrifft bei mir alle Folgen Pixelmacher. Ich war viele Jahre Videospielredakteur. Das betrifft eine 6-teilige Doku-Reihe über die Geschichte des Computers, die ich für das ZDF gemacht habe. Das betrifft zahlreiche dokumentarische Stoffe, kulturhistorische Stoffe über Literatur und so, die verschwinden einfach. Man kann dann immer nur hoffen, dass es irgendwann mal wiederholt wird, also im Fernsehen läuft, und dann landet es auch wieder in der Mediathek. Aber ich selbst track das irgendwie nicht mehr. Dadurch, dass man dann doch einen recht hohen Output hat, verabschiedet man sich von den Sachen dann leider Gottes auch recht schnell. So wie Kinder, die eben nicht am 18. Geburtstag ausziehen, sondern zum 3. Und dann sind sie erstmal weg eine ganze Weile. So ein bisschen fühlt sich's an.
Aber ich glaube, Queer Cinema ist gerade noch online, den kann man sich noch
Queer
angucken.
Cinema ist online, genau, den habe ich produziert, muss ich dazu sagen. Da war ich kein federführender Autor, aber habe natürlich ein Auge drauf gehabt. Und Queer Cinema ist eine Doku, die sich eben mit der Kulturgeschichte des deutschen Queer Cinema, also des lesbisch, schwulen, bi, LGBTQ-Kinos auseinandersetzt. Und das doch recht früh angefangen hat und früher, als man auch denkt.
Werde ich auf jeden Fall mal in die Shownotes packen. Ist auch so ein Podcaster-Satz, aber kann man sich dann auf jeden Fall angucken. Ja, und jetzt nochmal zurück in die Zukunft, also zurück zu deinem zukünftigen Projekt über das koreanische Kino oder generell die koreanische Welle. Der Film, den wir heute besprechen, der passt ja auch so ein bisschen da rein, weil der ist aus dem Jahre 2002. Ich habe dich gefragt, über welchen Film du sprechen möchtest, und du hast eben diesen Film genannt. Warum hast du den Film denn ausgewählt?
Boah, ich habe ihn ja vor 2 Wochen nochmal geschaut, und ich habe ihn gestern Abend nochmal geschaut. Ich habe ihn 2-mal geschaut für diesen Podcast. Und ich muss sagen, es ist kein wirklich, wirklich guter Film. Also es ist kein Film, den man guckt und sich denkt, oh boy, was ein Meisterwerk. Warum sprechen nicht viel mehr Menschen über diesen Film? Es ist ein Film, wo man noch merkt, da ist ein Talent da. Das ist zwar noch roh, aber es ist vorhanden. Aber es ist vorhanden, aber auch sehr roh. Ich drehe mich im Kreis. Egal. Trotzdem mag ich diesen Film sehr, sehr gern, weil dieser Film mich damals so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, dass ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, oh, okay, da passiert irgendwas. Meine Liebe zum asiatischen Film hat natürlich, wie für viele andere in meiner Generation, auch angefangen mit dem Hongkong-Kino, eben mit Jackie Chan, Jet Li, dann später Kung-Fu-Filme, Action-Filme von John Woo. Dann ging das dann so rüber nach Japan. Japan war auch immer sehr präsent. Es gab dann diese Mieke-Welle, es gab Kunstfilme aus Japan, also Arthouse-Kino, ein starkes Arthouse-Kino. Es gab viele experimentelle Filme. Es gab aber auch interessante Mainstream-Filme. Und Korea hatte man überhaupt nicht auf dem Schirm. Kein Wunder, ich meine, das Land stand jahrzehntelang unter einer Diktatur. Ich glaube, es waren Jahrzehnte. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Quatsch. Mhm. Aber Südkorea war nie, aber wirklich absolut nie ein Thema. Ich glaube, viele Leute hatten überhaupt Probleme, Nord- und Südkorea voneinander zu unterscheiden. Das war halt irgendein Land da unten. Und plötzlich sind diese Filme aufgetaucht. Und bevor ich Sympathy for Mr. Vengeance entdeckt habe, gab es zwei andere Filme. Das eine war Shiri. Ich weiß nicht, ob ihr den besprochen hattet. Das war damals ein Blockbuster-Film, kurz zu wiederholen, im Grunde südkoreanisches Blockbuster-Kino, das versucht hat, auf dem Niveau eines ein wenig besseren Hollywood-Action-Films zu arbeiten. Und der andere Film war JSA, der auch versucht hat, so Genre mit einem politischen Inhalt zu verbinden. Ich glaube, das war so wahrscheinlich der erste kleine Durchbruch für Chan-Wook Park, der eben auch danach dann Sympathy for Mr. Vengeance gemacht hat. Und es gab, ich hoffe, ich rede, du kannst mich jederzeit unterbrechen, aber
mach,
ich habe dich ja gefragt, ob du aus Frankfurt kommst, in Vorbereitung für dieses Gespräch. Ja, Frankfurt tatsächlich eine wichtige Rolle für mich spielt, was südkoreanisches Kino betrifft, denn es gab einen Laden in Frankfurt, T3 hieß er, Terminal 3, in der Nähe der Hauptwache. Das war ein Comicgeschäft mit einer kleinen DVD-Abteilung. Und sie haben Importe verkauft, also nicht irgendwie koreanische Filme, die bei einem deutschen Label rauskommen, sondern sie hatten die koreanischen DVDs da. Und da ist mir dann Anfang der Nullerjahre ein Cover aufgefallen zu Sympathy for Mr. Vengeance. Und das Cover dieser DVD war kein Filmstill, also kein Bild aus dem Film, sondern das war ein arrangiertes Bild, wo die beiden Hauptfiguren des Films, glaube ich, irgendwie nebeneinander stehen und grinsen. Glaube ich, oder war das so? Oder verwechsel ich es mit Save the Green Planet? Auf jeden Fall, irgendwas war an diesem
Cover. Das ist, glaube ich, Save the Green Planet.
War Save the Green Planet? Oh Gott, ja, es ist auch 20 Jahre her. Auf jeden Fall, irgendwas hat, vielleicht war es auch nur der Titel, der mich angezogen hat. Sympathy for Vengeance suggeriert ja immer ganz coolen Genre, aber warum Sympathie und so, was für ein ungewöhnlicher Titel. Und es gab aber auch zugleich keine Reviews damals. Also es gab auch keine Internetszene, wo man jetzt irgendwie groß was lesen konnte über die Filme. Und auf Verdacht für, ich glaube, damals für 60 Mark oder so mitgenommen und dieser Film hat dann für mich so eine bis heute anhaltende Liebe zum südkoreanischen Film ausgelöst. So viel zu meinem Werdegang und warum dieser Film trotz seiner Unzulänglichkeiten mir so im Gedächtnis geblieben ist und immer noch sehr warme, fast schon zärtliche Gefühle in mir weckt. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen. Du hast eben so genickt, als ich gesagt habe, der Film ist kein wirklich guter Film. Wie ging es dir denn jetzt beim Gucken des Films?
Ja, ich habe genickt und gelacht, weil ich finde den Film, ich finde den Film ganz großartig. Ich habe den bestimmt schon 10-mal gesehen. Mir ging es da ähnlich wie dir. Für mich war das auch so ein Gateway. Ich habe den, also ich glaube, wahrscheinlich war der erste Film, den ich aus Südkorea ganz bewusst gesehen habe, war wahrscheinlich Oldboy. Der 2003 kam, hast du den denn vor oder nach Oldboy gesehen?
Ich habe ihn vor Oldboy gesehen.
Ah, das ist, ja. Weil ich finde sogar, also ich finde fast Sympathy for Mr. Vengeance sogar den besseren Film als Oldboy. Also ich habe den auf jeden Fall häufiger gesehen und der hat für mich was ganz Besonderes. Ich glaube, ich fand den damals als Teenager auch nur so cool oder nur besser als Oldboy, weil ich so ein bisschen nicht quasi so der Mainstream-Meinung folgen wollte. Und alle fanden halt Oldboy cool, aber ich war dann so, nee, der Film, der ist auch unbekannter und so. Ja. Das ist ein bisschen meine Geschichte. Ich glaube, wir können über die Gründe, warum ich den Film eigentlich super finde, jetzt ja gleich noch reden.
Ja. Gerne. Soll ich mal vielleicht mal zusammenfassen, worum
es geht?
Genau, für die nicht, ich meine, wir kennen ihn gut, aber
ich kenne ihn sehr gut.
Aber die da draußen vielleicht nicht. Man, die Geschichte ist auch schnell erzählt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein junger Mann. Er ist taubstumm, arbeitet in einem Stahlwerk, glaube ich, also malocht für sein Geld. Und dieser junge Mann braucht Geld. denn seine Schwester ist sehr krank. Sie braucht eine neue Niere. Und es ist gar nicht so leicht, neue Organe zu bekommen. Er wird von den Ärzten vertröstet und ist so am Rand der Verzweiflung und weiß sich am Ende nicht besser zu helfen, als sich an die Organmafia zu wenden, die ihm folgendes Angebot macht. Sie sagen ihm, hier, du hast nur 10 Millionen Won. Wie viel Euro das jetzt sind, kannst du vielleicht, weißt du, hast du es im Kopf?
Ich glaube, es sind sogar nur 10.000, kann 10, das sein?
Nee, 10 Millionen sind es. 10 Millionen okay. Won. Hat er gespart, ja, durch die harte Arbeit im Stahlwerk hat er sich einen abgeschuftet. Und du gibst uns dieses Geld und du gibst uns deine Niere und wir besorgen für deine Schwester, besorgen wir eine neue Niere, damit sie eben ein langes, schönes Leben führen kann. Das läuft natürlich furchtbar schief. Er wird aus dem Koma, aus der Narkose wach. Ihm fehlt eine Niere. Die Organhändler haben sich aus dem Staub gemacht. Er steht ohne Geld da. Und just genau zu diesem Zeitpunkt eröffnet ihm der Arzt, der behandelnde Arzt seiner Schwester, sie Glückspilz. Wir haben eine Niere. Wir haben eine Spenderniere für ihre Schwester gefunden. Alles, was sie jetzt noch bezahlen müssen, sind 10 Millionen Won, die natürlich an die Organhändler gegangen sind.
Das sind übrigens 7.400 Euro.
7.400 Euro müssen sie einfach nur hinblättern und dann können wir ihre Schwester das Leben retten. Okay, total beschissene Situation. Zugleich hat dieser junge Mann eine Freundin, die wir nicht anders beschreiben können als eine linksradikale, wie sie sich später herausstellt, als Terroristin. Mhm. Und sie hat die zündende Idee, hey, lass uns doch die Tochter deines Bosses entführen. Und der junge Mann ist natürlich absolut dagegen und das kann man doch nicht machen. Aber seine Freundin überredet ihn, sie sagt, hey, das Mädchen kann irgendwie mit uns spielen, sie wird die beste Zeit ihres Lebens haben und am Ende, ne, holen wir uns die Kohle zusammen und deine Schwester wird gerettet. Auf jeden Fall zieht er nach, sie entführen dieses Mädchen und ab dann läuft natürlich alles schief, was nur in irgendeiner Form schief laufen kann. Es führt nämlich dazu, und Achtung, Spoiler, aber man ahnt es schon, durch unglückliche Umstände, die man jetzt gar nicht groß erklären muss, stirbt dieses Mädchen kurz vor der Übergabe. Und hier beginnt die zweite Hälfte des Films, weil die zweite Hälfte des Films dreht sich gar nicht mehr so sehr um dieses Entführerpaar, sondern um den Vater des Mädchens, der der Chef dieser Firma ist, in der unser Held arbeitet, richtig? Ich glaube, er ist der Chef. Ja, ein reicher Mann, über den einfach dieser Schicksalsschlag reingebrochen ist, einfach nur, weil er Geld hat und besser gestellt ist und damit natürlich ein sehr dankbares Opfer zum einen durch seine Tochter ergibt, aber zum anderen auch, dass ihm durch die Freundin von unserem Helden, die eine linksradikale Terroristin ist, ohnehin nicht viele Sympathien zustehen. Und hier erfüllt sich der Titel des Films auch ganz gut, weil diese Frage Sympathy for Mr. Vengeance, wer ist denn hier Mr. Vengeance? Weil es passieren dann noch viele andere Dinge. Es gibt sehr viele Casualties, also sehr viele Opfer, diese ganze Geschichte hinterlässt. Ist natürlich die Frage, die uns der Film stellt, ist, mit wem sympathisieren wir in dieser Geschichte? Denn irgendwie hat man das Gefühl, dass alle diese Figuren so in ihrer Klasse gefangen sind und fast schon so durch die harte Hand des Schicksals in fast schon Shakespeare'sche Lebensbahnen gelenkt werden, ohne dass sie wirklich etwas dafür können. Ja, also sich ihr Schicksal eigentlich nicht ausgesucht haben. Und das ist der Film in a nutshell. So.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich ergänze ein bisschen auch mit dem historischen Kontext. Bevor wir dann auf die Frage kommen, für wen sollen wir eigentlich Sympathie haben, finde ich nämlich auch eine sehr, sehr zentrale Frage, weil der Titel es uns eben auch ein bisschen vorgibt. Der Hauptdarsteller ist Shin-Ha Kyun. Den könnte man kennen aus Joint Security Area, Save the Green Planet oder vielleicht ein bisschen jünger, The Villainess. Der spielt den Ryu, den Künstler und Arbeiter, den du jetzt porträtiert hast. Dann gibt es Beduna, die kennt man vielleicht aus Take Care of My Cat, The Host und bald ist die auch noch zu sehen in der Netflix-Serie The Silent Sea. Die spielt die Yongmi, also Ryus Freundin und eben die Linksterroristin. Und Song Kang-ho muss man ihn noch vorstellen. Er ist bekannt aus Joint Security Area, Memories of Murder, The Host, Thirst, Snowpiercer, Parasite und gefühlt allen anderen südkoreanischen Filmen, die man hier so kennt. Der spielt den Park Dong-jin, den Unternehmer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich der Chef von Ryu ist oder ob er nur der Kollege vom Chef ist, weil das war ja so ein bisschen die Motivation, auch dass die nicht das Kind vom Chef entführen wollen, weil er Ryu ja gefeuert hat. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so super wichtig für den Plot. Nur das noch dazu. Ja, der historische Kontext, den will ich nur mal kurz ansprechen, weil ich glaube, der ist auch wichtig für das Verständnis des Films, weil es werden ja viele Sachen angerissen. Also es gab Ende der 90er Jahre eine schlimme Wirtschaftskrise in Südost- und Ostasien, von der Südkorea auch betroffen war. Da wurden ungefähr 1,1 Millionen Menschen arbeitslos oder gingen in der Folgezeit dann in Teilzeitarbeit und verloren ihre Krankenversicherung, was ja dann auch Thema des Films ist. Die sind nicht krankenversichert, die Menschen, und müssen sich dann eben über die Organhändler weiterhelfen eventuell. Und der IMF, also der Internationale Währungsfonds, und die südkoreanische Regierung unterschrieben dann einen Vertrag, wodurch Südkorea einen Kredit bekam, aber sich, wie das halt so ist, auch verpflichtete, Maßnahmen zu ergreifen. Beispielsweise wurden die heimischen Märkte für ausländisches Kapital geöffnet. Und die Regierung reagierte weiterhin auf die Krise, indem sie in den IT- und den Bildungssektor und auch den Unterhaltungssektor investierte. Und das führte dann letztendlich zu einer Ausdifferenzierung der arbeitenden Bevölkerung. Die Mittelschicht verschwand und der Arbeitsmarkt bekam so eine U-Form, also viel schlecht bezahlte Jobs, die wenig Können erforderten, und auf der anderen Seite des Us eben viele lukrative Jobs. Und das wird im Film eigentlich, ja, spielt eigentlich eine grundlegende Rolle, weil dieses Setting, was wir da haben, das spielt eben auch nach der Krise, 2002 sind wir, und im Jahre 2002 ist die Ungleichheit in Südkorea so groß, also die Einkommensungleichheit, wie in keinem anderen OECD-Staat. Und das merkt man im Film, finde ich, an. Und deswegen, also ich habe irgendwann mal gesagt, dass der Film so Charaktere darstellt, die durch diese wirtschaftliche Lage auch so zermürbt sind und irgendwie gar nichts anderes mehr kennen, außer so, außer irgendwie Perspektivlosigkeit und Gewalt oder so. Und das, finde ich, stellt der Film sehr gut dar. Vielleicht können wir mal über die Charaktere sprechen und uns darüber so ein bisschen dem Film nochmal, dem Plot nochmal nähern und über all die tollen Sachen sprechen, die er, finde ich, beinhaltet. Ryu, wer ist das denn genau? Also er hat ja Kunst studiert und dann abgebrochen. Und würdest du sagen, soll man für ihn Sympathie haben? Was ist das für ein Typ?
Er ist ein netter Typ. Zum Ende des Films fällt ja auch so ein charakteristischer Satz, dass zu Ryu gesagt wird, also Park heißt, glaube ich, der Industrielle, richtig? Heißt er Park?
Dongjin.
Oder Dongjin zu Ryu sagt, ich weiß, dass du ein guter Kerl bist. I know you're a good guy, but I need to kill you. Und, und das beschreibt es ganz gut, weil dieser arme Kerl, der gerät halt so in die Mühle, weil ich meine, hallo, jemand, der sich für seine Schwester aufopfert, jemand, der bereit ist, seine Niere zu geben, sich irgendwelchen shady Organhändlern in einem stillgelegten Parkdeck, ist es, glaube ich, oder in einem stillgelegten Wohnkomplex irgendwo in der Pampa narkotisieren zu lassen und unter das Messer zu legen, unter das Messer einer heroinsüchtigen Organhändlerin, by the way. kann ja kein schlechter Typ sein. Und auch wie er mit dem Mädchen umgeht, also dem Entführungsopfer, und auch das, was zuerst ablehnt. Aber generell, wie er mit ihr umgeht und sich um sie kümmert und einfach versucht, für sie halt eine gute Zeit, möglichst angenehme Zeit zu machen. Und auch wie er mit seiner Freundin spricht. Und das zeigt uns, dass es jemand, der sich kümmert. Also das ist jemand, der eigentlich nur das Beste will für sich und seine Mitmenschen. Und wenn du dir denkst, ja, okay, mein Gott, die Summe, die er ja, das Lösegeld sind 26 Millionen Won. Wenn 10 Millionen 7.000 sind, das heißt, die wollen, wie viel ist das dann? Keine Ahnung, so 20.000 wahrscheinlich, genau, ja. Sowas um den Dreh. 20.000 Euro für ein Kind ist halt nicht viel. Das ist halt nicht mal gierig, ja. Das ist einfach, ich nehme das, was ich jetzt brauche für die unmittelbaren Rechnungen, und das reicht mir dann auch. Das zeigt ja auch, wie er denkt. Das ist ja fast schon so kindliches Denken. Und dass die Sachen schief laufen, ist ja auch furchtbaren Zufällen geschuldet, würde ich sagen. Das Mädchen stirbt ja nicht, weil er es umbringt, sondern das Mädchen stirbt, weil er, also wir kommen jetzt in Spoiler-Territory, seine Schwester weiß nichts von dieser Entführung. Sie findet aber irgendwann heraus, dass dieses Mädchen entführt wurde, und die Schuld und die Schuldgefühle, die sie hat, oder vielleicht auch das Verständnis dafür, dass sie eine zu große Bürde für ihn geworden ist. Und sie begeht ja Selbstmord. Sie kann sich, es gibt für sie keinen anderen Ausweg, und er fährt dann raus aufs Land, und während er ihre Leiche ja fast schon so provisorisch unter irgendwelchen Stein beerdigt, spielt im Hintergrund das Mädchen und fällt ins Wasser dabei und schreit um Hilfe, aber er kann sie nicht hören, weil sie taubstumm ist. Also das heißt, innerhalb von kurzer Zeit
ist er nicht taubstumm
nur,
ist.
Weil er taubstumm ist. Und das heißt, innerhalb von kurzer Zeit ist er nicht nur konfrontiert mit dem Tod, mit dem Selbstmord seiner Schwester, sondern auch, dass sein Entführungsopfer in Form von einem kleinen Mädchen eben tödlich verunglückt. Und man hat da Mitleid mit ihm. Man hat da definitiv Mitleid. Er ist einfach ein, so grausam oder banal es klingt, aber er ist einfach ein sehr tragischer Pechvogel, der das Beste wollte und das Schlimmste erntet.
Also dieses Motiv, dass er ein guter Kerl ist, das wird ja auch am Anfang des Films, ganz in der ersten Szene wird es gesagt, ich bin ein anständiger Kerl, ich habe aber nicht so viel Geld, habe mein Studium abgebrochen, kümmere mich jetzt um meine Schwester. Das heißt, er ist sehr, er umsorgt seine Schwester, arbeitet ja auch in zwei Schichten in dieser Fabrik. Also der bleibt dann ja einfach sitzen, als die Glocke ertont und arbeitet dann weiter, was ja auch nochmal zeigt, dass die halt wirklich am unteren Ende der Gesellschaft sich befinden. Ja, und er ist eben stumm und möchte sich aber auch so gut wie es geht ausdrücken und studiert deshalb ja auch Kunst. Also er zeichnet ja auch immer wieder und schickt dann diese Bilder ans Radio. Mhm. Und das ist, also das sind jetzt eigentlich zwei Sachen, die in dem Film häufig vorkommen. Einmal dieses Repetitive, was am Anfang ja, also was den Film so ein bisschen rahmt. Er ist ein guter Kerl, aber muss am Ende trotzdem sterben. Mhm. Warum Dong Jin das macht, da können wir dann nachher noch drüber sprechen. Ich meine, das greift alles so ineinander, finde ich. Und das andere ist eben, dass dieses Thema Kommunikation im Film auch eine Rolle spielt, denke ich. Mhm. Weil er kann ja nicht sprechen, er versucht es halt so gut es geht, aber Dong Jin will irgendwann auch nicht mehr sprechen. Also es ist jetzt kein Film, wo wir besonders viele Dialoge haben. Also die sprechen eigentlich nur noch über die Gewalt miteinander ab der zweiten Hälfte. Mhm. Und ja, Dong Jin, wie kann man den charakterisieren? Also der ist auch gebeutelt durch diese Wirtschaftskrise. Der ist dann, ja, was ist der überhaupt? Manager oder Unternehmer in dieser IT-Firma? Also die stellen ja irgendwelche Teile her.
Genau, er ist, glaube ich, genau so irgendwie so, ich weiß nicht, er ist auf jeden Fall der Chef, weil er verkauft ja später die Firma, um den Privatdetektiv zu engagieren, der rausfinden soll, wer seine Tochter umgebracht hat.
Da habe ich mich auch gefragt, wie teuer, also ich meine, das ist ja dieser korrupte Polizist, der dann quasi ihn so ein bisschen an der Ermittlung teilhaben lässt, wer quasi seine Schwester seine Tochter umgebracht hat.
Ja.
Aber ich habe mich dann gefragt, er hat das Haus verkauft und die Firma, also wie teuer ist denn dieser Polizist?
Ja, oder wie wenig hat alles gebracht? Also wer weiß, welchen Wert die Firma hat, weil das wird natürlich auch erzählt, glaube ich, dieses Gefühl von, okay, die Reichen, ja, weißt du, so die Reichen, die haben es wenn es aber, wenn hart auf hart Bilanz gezogen wird, wenn alles veräußert wird und, sage ich mal, der schöne Schein dann fällt, bleibt vielleicht gar nicht so viel übrig, weil es wird ja vorher auch thematisiert, dass er, glaube ich, seinen Fahrer entlassen musste. Vielleicht kann ich die Szene erzählen, weil sie sehr bezeichnend ist, auch für den Film. Es gibt einen Moment im Film, wenn sie das Mädchen beschatten, um herauszufinden, wann sie entführen sollen. Und dazu beobachten sie den Wagen vom Chef dieser Firma. Und der Wagen muss aber abrupt bremsen, weil sich der ehemalige Angestellte des Chefs vor den Wagen wirft und sprechen möchte. Dann wurde er entlassen.
Genau, Peng.
Peng heißt er, genau. Peng, sehr dramatisch, hat sein Leben in den Dienst dieser Firma gestellt und will jetzt wissen, warum er entlassen wurde. Es gibt einen großen Tumult und Park weiß auch gar nicht so recht, was er tun soll. Das Einzige, was er machen kann, ist, nicht Punk, sondern Dong, kann seine Tochter gerade noch so die Augen zuhalten. Denn was folgt, ist, dass sein ehemaliger Angestellter ein Rasiermesser zückt und sich in vier sehr tiefen Schnitten in den Bauch schneidet. Und es folgt dann eben auch ein Gerangel. Und warum erzähle ich das? Was soll ich?
ich finde das aber auch eine sehr gute Szene, vor allem, weil sie uns den Humor dieses Films zeigt, der so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Also ich glaube, im Audiokommentar sagt Park Chan-wook immer, das ist so ironisch, aber ich finde eher so zynisch oder schwarzhumorig passt es halt gut, weil als dann Peng eben dieses Teppichmesser oder diesen Cutter rausholt, also er steht ganz dramatisch da und möchte irgendwie eben Selbstmord begehen, wirft seine Jacke weg und dann merkt er, er hat den Cutter gar nicht an sich und muss nochmal in seine Jacke greifen. Und das ist so ein bisschen dieser abstruse Humor irgendwie des Films, den wir an vielen Stellen haben, zum Beispiel auch in der Szene, wenn die Schwester, die eben dieses Nierenleiden hat, ja eigentlich vor Schmerzen sich in der Wohnung windet und krümmt und man dann blendet die Kamera so über in die Nachbarwohnung, wo eben vier Jugendliche dann onanieren und eben denken, das wären so wären lustvolle Schreie quasi, so stöhnen, weil die Wohnung super hellhörig ist. Mhm. Und das finde ich so, das sind diese Momente, wo einem das Lachen so im Hals stecken bleibt an diesem Film. Und das hat man ganz häufig. Mhm. Ja,
ja, ich glaube, warum ich die Szene versucht habe zu beschreiben, ist, dass das, glaube ich, was du eben gesagt hast, es geht sehr viel um Kommunikation in dem Film. Also wer spricht miteinander, wie spricht man miteinander? Gibt es überhaupt eine Ebene, auf der man miteinander sprechen kann, wenn die Ungleichheit so groß ist? Und bei Peng, dem Fahrer, ist es ja genauso. Er will ja Antworten haben, er will ja ein Gespräch, er will wissen, was los ist, aber er kriegt sie einfach nicht. Es ist einfach, it is, was wir in Irishman gelernt haben, it is what it is. Und wenn wir an dem Punkt sind, ja, dann bleibt wahrscheinlich wirklich nicht mehr viel übrig einer zivilisierten Unterhaltung oder Kommunikation, sondern dann greift man zur Gewalt als Kommunikationsmittel. Und darum geht es, glaube ich, sehr, sehr stark in dem Film, dass man um diesen Verlauf, ja, was passiert, wenn eine gemeinsame Gesellschaftsbasis quasi verloren geht und was da noch übrig bleibt. Wo begegnet man sich hier überhaupt noch? Und in dieser Szene mit dem Fahrer ist das halt sehr, 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 sehr eindrücklich erzählt, glaube ich, so als erster großer Hinweis. Oder was du eben auch gesagt hast, dass auch wenn da jemand taubstumm ist, er will ja gehört werden. Er lässt Briefe einer Radiomoderatorin vorlesen, er zeichnet Bilder. Es ist auch so schön, wenn er mit seiner Freundin, die ist ja nicht taubstumm, sie spricht Zeichensprache. Und wenn sie zum Beispiel im Bett nebeneinander liegen und sich unterhalten, ja, sie sehen sich ja nicht, ne, wenn man nebeneinander sitzt, man muss ja gegenüber sitzen, um Zeichensprache zu hören. Aber wenn man nebeneinander sitzt, deswegen haben sie vor dem Bett einen Spiegel aufgebaut, damit er eben sehen kann, sie über Zeichensprache mit ihm kommuniziert und auch sehr, sehr schön eben miterzählt und mitgemacht. Aber sie haben sich halt noch die Mühe gemacht, einen Spiegel aufzustellen, und ich glaube, zwischen den beiden Polen unserer Hauptfiguren existiert kein Spiegel mehr. Da gibt es halt gar keine Mittel mehr.
Ja, diese Spiegelszene, das ist auch so eine wunderschöne Einstellung, finde ich. Und das ist mir total hängen geblieben. Ich finde das fast schon ikonisch. Also ich muss da echt immer dran denken, wenn ich so an diesen Film denke, dass an diese Szene, diese Einstellung, hat sich bei mir echt eingebrannt. Wahrscheinlich, weil ich ihn auch schon so oft gesehen habe, den Film. Und ich würde dir da zustimmen. Also dieser Verlauf dieser Rache, das ist so, also die machen das ja nicht, weil sie so voller Hass und wütend sind. Sie sind vielleicht einfach, die sind schon frustriert, die Figuren, durch diese Geschehnisse in Südkorea, durch die ganze Struktur, aber das sind selber keine Leute, die man normalerweise im Rachefilm antrifft oder so. Die sind nicht professionell, die wissen nicht, wie das geht, aber selbst die Entführung haben die ja eigentlich nicht so einen richtigen Plan von.
Ja.
Das heißt, das ist eigentlich komplett nicht durch Wut motiviert, sondern eher so, ja, aus was eigentlich? Also erst natürlich aus Liebe zu diesen Figuren, die dann gestorben sind, also zu einerseits der Schwester von Rio und der Tochter von Dongjin. Und dann natürlich auch aus Selbstmitleid, weil man könnte ja auch hinterfragen, ob die nicht vielleicht sogar selbst daran schuld sind für das, was passiert ist. Da habe ich ein bisschen vielleicht ein Problem mit, weil Dongjin, ich meine, ist er schuld daran, dass Leute auf ihn sauer sind, weil er sie gefeuert hat? Das ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage. Aber im Grunde ist das alles jetzt nicht komplett unerklärlich, was da passiert.
Absolut, ja. Ja, ist halt die Frage. Also der Film ist ja fast schon prophetisch, wenn wir schauen, wie präsent das Thema arm, reich, eat the rich, tax the rich, eat the rich, gerade in sozialen Medien ja sehr, sehr dominiert und den Diskurs dominiert, und ich das Gefühl habe, dass die Gegenseite oder die Seiten sich gegenseitig extrem dämonisieren. Wir hatten definitiv eine sehr starke Dämonisierung der Arbeiterklasse im deutschen Fernsehen, so 90er, aber auch Nullerjahre, Hartz IV, Assi-TV, und erfahren jetzt, glaube ich, eine sehr präsente Dämonisierung der Oberklasse oder der oberen Mittelschicht, sagen wir mal. Ja, es reicht, einen Tag auf Twitter zu surfen, um das eben mitzukriegen, glaube ich. Da ist alltäglich dieser Konflikt, und ja, und sage ich mal, auch Zugeständnisse komplett verloren gehen, der Gegenseite auch nur annähernd irgendwie Menschlichkeit zuzusprechen oder etwas zu gönnen oder ganz genau hinzuschauen, wer hat sich das irgendwie aus Leibeskraft verdient und wer hat geerbt und wer hat es geschenkt bekommen und so. Sind ja so sehr, wie soll man sagen, so fast schon so sneaky Fragen, die beurteilen sollen, ob dein Erfolg verdient ist oder nicht, oder wie man diesen Erfolg überhaupt beurteilen sollte. Ist der Film, in der Hinsicht ist der Film fast schon prophetisch, weil er ziemlich genau das zeigt oder eine Entwicklung zeigt, in der wir jetzt aktuell auch gefangen sind, meiner Meinung nach. wo wir, glaube ich, in unserem Gespräch über diesen Film so ein bisschen aufpassen müssen, mein lieber Stefan, ist, dass wir beschreiben den Film so auf so einer sehr inhaltlichen Ebene, aber du hast es eben schon ein bisschen angerissen. Der Film ist auch sehr, sehr witzig stellenweise und hat eine fast schon surreale Qualität, weil was den Film damals in mein Herz befördert hat, ist eben auch, dass er einen unglaublichen Stilwillen hat.
Ja, ja, ja.
Der Film bemüht sich ab der ersten Minute darin, sehr interessante Einstellungen zu finden, interessante Kameraperspektiven, er arbeitet viel mit der Tiefenschärfe, also staffelt Figuren in den Raum, hat sehr interessante Kamerabewegungen, wie die Fahrt eben von der einen Wohnung in die andere. Also es deutet sich hier so ein bisschen die Stilexplosion ein, die wir ein paar Jahre später dann in Oldboy dann in voller Frucht beobachten können, in voller Blüte. Und zugleich scheut er sich eben auch nicht davor, fast schon mit surrealen kleinen Spitzen zu arbeiten. Als Beispiel sind hier die Organhändler aufgeführt, die in einer Art stillgelegten Wohnhausetage hausieren und sich trotzdem die Mühe gemacht haben, Ledersessel aufzustellen oder einen sezierten Plastikfrosch an die Wand zu hängen oder angeführt werden von einer heroinkranken Mama, deren beiden tumpen Söhne für das Grobe in diesem Business zuständig sind. Oder auch, wo haben wir denn noch so surreale Spitzen? Oder halt der, keine Ahnung, dieser Obdachlose, der da auf dem Nachhauseweg von der Fabrik, eben Nachhauseweg von der Rio auf einer Couch sitzt in einem Pyjama und dort kleine Blümchen in seine Sofaritzen packt. Und der Film ist voll mit so kleinen Details, die diese Welt anreichern, sehr lebendig machen, aber sie auch so ein bisschen entrücken. Oder fast schon auf so ein entfremdetes Niveau heben, das man mit solchen Themen nicht unbedingt assoziiert. Weil sobald wir das Thema Armut haben, assoziieren wir eher Tristesse, Unrat, und der Film schafft es aber trotzdem, durchaus schöne Bilder zu finden, sage ich mal, oder fast schon so Anknüpfungspunkte für eine gewisse Hoffnung, Form der Hoffnung, dass ja auch in dieser furchtbaren Welt so etwas wie Schönheit existieren kann oder Zuversicht oder, weißt du, was ich meine?
Ja. Also ich weiß, was du meinst, jetzt wo du es sagst, aber ich habe mir aufgeschrieben, so ganz fett quasi Realismus. Man könnte vielleicht auch eher sagen, so Realismus-Bemühungen, weil es gibt ja, einerseits hast du jetzt die Szenen beschrieben, die so ein bisschen entrückt wirken, aber es gibt eben auch Sachen, die eindeutig ja so einem ganz realistischen Film zuzuordnen sind, wie zum Beispiel das Arbeiten in der Fabrik, das wird ja sehr lange gezeigt.
Ja.
Und dass die Figuren sich auch so ihren Bedürfnissen unterwerfen. Also da gibt es ja auch einfach, es gibt sehr viele Szenen generell in dem Film, wo wir eigentlich das sehen, was uns eigentlich langweilen müsste. Und dann das, was spannend wäre, nämlich ein Kampf oder einen Mord, das wird einfach geschnitten. Da gibt es ja diese eine Szene, wo die beiden aufeinander warten in ihren Wohnungen gegenseitig und dann da sieht man halt Rio ja wieder einfach nur in Flaschen pinkelt und das war's dann. Also ganz antiklimaktisch eigentlich.
Ja. Aber ich glaube, das liegt an der fehlenden Niere. Ich glaube, wenn eine Niere fehlt, dann hat man so Pipi-Probleme, glaube ich.
Das kann sein, ja. Deswegen würde ich eher sagen, also ich finde es interessant, eben diesen Gegensatz aufzumachen zwischen Realismus und Surrealismus, weil beides steckt sicherlich im Film drin und vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum der Film irgendwie uns als ZuschauerInnen dann doch so verwirrt irgendwie.
Wobei selbst in der Fabrik gibt es so einen Moment, weil er wird ja recht früh entlassen, das kommt ja auch noch dazu, also auch das bewegt ihn dazu, dieses Mädchen zu entführen, weil klar ist, er hat keinen Job, durch den er jetzt wieder Geld ansparen könnte, um diese Operation zu bezahlen, und dann wird er zu einem Kündigungsgespräch gebeten, das aber nicht in der Fabrikhalle stattfindet, sondern, sag ich mal, in der administrativen Abteilung, in einer ganz merkwürdig getimten, sehr auch unpersönlichen Szene, die von einer unangenehm Stille auch durchzogen ist, während sein Sachbearbeiter darauf wartet, dass Rio das Kündigungsschreiben unterschreibt. Das muss er offenbar machen, eventuell um keine Abfindung zu kriegen oder sowas. Und in diese Stille platzt dann eine Plastik-Kuckucksuhr rein, zu der der Film natürlich schneidet. Und auch das, die Szene hätte ohne diese Kuckucksuhr auch gut funktioniert. Ja? Also man hätte erzählen können. Aber die Präsenz dieser Kuckucksuhr gibt dem so etwas leicht, sowas leicht Entrücktes und es entfernt einen so ein bisschen, finde ich, von den Geschehnissen des Films. Also man guckt oft auf diesen Film drauf, Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dem Film, den ich habe, dass du zum einen halt diese surrealen Spitzen hast, du hast einen sehr galligen Humor und du hast sehr explizite Gewalt, vor allem im späteren Verlauf des Films, die wirklich sehr, sehr hart ist. Und die führen bei mir jetzt beim wiederholten Sehen auch des Films dazu geführt, dass ich mich von dem Ziel des Films, nämlich Sympathie zu empfinden, entfernt habe. Dass ich irgendwann anfange, eben nicht mehr mit den Figuren zu leiden, sondern eher auf sie draufschaue, fast schon aus so einer himmlischen Position heraus, ah, guck mal, Menschen gefangen in den Mühlen des Schicksals und da drehen sich die Räder. Und jeder ist seines Glückes Schmied, aber für manche hat das Schicksal etwas anderes vorgesehen. Und, also dieses Shakespeare-Ding, oder Fassbinder hat das ja auch oft. Und dann eher so einen Blick drauf hat und das beißt sich für mich so ein bisschen mit der zentralen Idee des Films. Also welcher Film ein ähnliches Thema hat, meiner Meinung nach, aber es zumindest die Sympathie, glaube ich, besser hinbekommt, ist so ein Film wie Burning. Wirklich sehr, 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 sehr diszipliniert ist, auch in seiner Erzählung. Und hier haben wir eben noch einen Filmemacher, der recht früh am Anfang seiner Karriere steht, noch sehr, sehr durch Manierismen geprägt ist. Ich glaube, viele Sachen auch einfach so gemacht hat, weil er sich dachte, ich finde das cool, fuck it. Ja, ob das jetzt wirklich gut passt oder nicht. Let's do it, man. Auf der einen Seite klar, habe ich ein Problem damit, weil ich denke, der Film hätte auch von jemandem, der älter vielleicht ist und mehr in seine Qualitäten vertraut, hätte ein besserer Film bei rumkommen können. Aber zugleich mag ich auch dieses Ungestüme des Films und genau diese Fuck-It-Haltung, die ihn ja auch so memorable gemacht hat. Also die, weißt du, wo man gemerkt hat, da ist eine Identität dahinter, da ist ein extrem starker Stilwille dahinter, da will jemand was erzählen und will seine Stimme finden. Die hat er dann später gefunden. Aber hier sehen wir noch die Anfänge davon und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön eben mit anzuschauen.
Ja, der Film ist so roh auf vielen Ebenen. Also, aber ich finde auch gerade dieses Rohe macht den Charme des Films aus. Und ich würde dir aber auch komplett zustimmen, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dass für mich ist auch die größte Schwäche diese Message, die uns der Film mitteilen will, über das, was er uns eben zeigt und erzählt. Weil ich finde das auch, was ist denn die Message? Also von wegen, ja, gute Menschen können böse Dinge tun oder wie hast du das gerade ausgedrückt? Also das Schicksal hat irgendwas für uns bereit, was wir nicht wissen oder das Leben ist vom Zufall geprägt. Das sind alles so, das sind ja recht platte Aussagen, die irgendwie, die in dem Film noch nicht mal wirklich gut präsentiert werden. Und das stört mich auch so ein bisschen an dem Film, als ich am Ende dann schon irgendwie mich zermürbt fühle durch das, was man eben sieht, durch die Gewalt und durch diese ständigen Wiederholungen der Szenen und durch dieses ganz langsame und auch durch den Twist am Ende nochmal. Wirklich eine Erkenntnis daraus habe ich jetzt nicht mitgenommen aus diesem Film. Also ich habe jetzt keinen, das finde ich auch so, das finde ich halt ein bisschen schade, weil der Film mich sonst halt eigentlich überzeugt, vor allem auf der technischen Ebene.
Ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, die Message ist plumper, als man denkt. Ich glaube, die Message ist, don't hate on rich people. dämonisier nicht die Gegenseite, was ja erstmal eine Kinderbücher sind voll davon, aber ich glaube, viel mehr will der Film auch nicht. Der Film lebt und was ihn eben so besonders macht, ist, glaube ich, nicht was er erzählt, sondern wie er es erzählt. Und auf dieser Wie-Ebene hast du natürlich zum einen, wie ich gesagt habe, du hast halt inhaltlich unglaublich viele Ideen, auch wie er Standardsituationen erzählt, was er zeigt, was er nicht zeigt. Wir sehen zum Beispiel nie die Entführung des Mädchens. Und du hast es eben auf stilistischer Ebene, also was macht die Kamera, was ist die Farbgebung, wie ist da das Konzept und das ist einfach sehr, sehr ungewöhnlich und auch wenn der Film, es gibt dann gerade in der zweiten Hälfte, tritt er so ein bisschen auf der Stelle oder versucht dann so eine Art Detektivplot ja auch zu erzählen durch diesen Detektiv oder den korrupten Cop, der da engagiert wird, herauszufinden, wer das Mädchen auf dem Gewissen hat. Wird er so ein bisschen konventionell, aber schafft es eben in dieser Konvention immer wieder, ich meine, es gibt, die Filmgeschichte ist voll mit Geschichten von Entführungen, die schieflaufen. Da gibt es ja viele, viele Beispiele. Allein dieser Coen-Film, ja, ich weiß nicht, wie der heißt. Wie heißt er? Der ist sehr ähnlich im Plot. War das Arizona Junior? Geht es da um eine Entführung? Die unglaubliche Entführung der Mrs. Smith. Das ist kein Coen-Film, das ist der April. Egal. Entführungen hat jeder mal gesehen und sie laufen immer schief, sie gehen niemals gut aus. Das ist ja nichts Neues. Aber dass der Film hier einen Genrestoff auch verbindet, dass ein sozialer, politischer Stoff verbunden wird mit Genre-Kino, also was wir heute so ein bisschen als Elevated-Genre kennen und auch das soziale Gefüge miterzählt, also auch die Settings miterzählen. Das ist, glaube ich, neu. Das ist durchaus neu und eben zeigt, nein, ein Film ist eben kein hermetisches, und Genre-Kino ist kein hermetisches Gebilde, sondern es hat was mit unserem Leben zu tun und unserer Existenz und dem Zustand unserer Gesellschaft, wie wir es jetzt auch in Parasite gesehen haben, was als Home-Invasion-Film, sage ich mal, anfängt und dann eben zu einer Art Klassenkampf-Drama wird, ist schon special und lässt den Ball auch rollen, sage ich mal. Lässt den Ball rollen.
Jetzt hast du zwei Sachen angesprochen, über die ich noch sprechen will. Nämlich einmal, das ist nämlich auch so eine Frage, die ich an den Film habe und auch jetzt an dich. Einmal die Frage nach dem Genre, können wir gleich drüber sprechen, aber vorher die Frage vielleicht, warum ist der Film eigentlich so grün? Du hast jetzt Farbgebung angesprochen, weil grün ist ja eine Farbe, was verbindet man damit eben? Ja, Natur und vielleicht beruhigt einen die Farbe auch und ja, warum ist der Film so grün? Ich meine, Ryus Haare sind grün, die Dächer in Südkorea, also in Seoul sind grün, die Natur ist grün, aber warum, und die Fabrik ist eben auch in grünes Licht getaucht und auch der Autopsiesaal ist grün, alles ist irgendwie grün in dem Film. Warum hat sich Park Chan-wook wohl dazu entschieden?
Ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, wo es genau um diese Frage ging und angeblich haben sie das Grün sogar noch rausgedreht. Also es war noch viel, viel mehr Grün in dem Film, weil sie haben Neonlichter benutzt und mit Neonlicht kriegt man eben so einen grünen Glow hin, der aber überhaupt nicht funktioniert hat. Und der Beweggrund dafür war, dass Grün wohl im südkoreanischen Kino zu der Zeit eine sehr unpopuläre Farbe war. Okay. Und allein diese Entscheidung zeigt mir auch, und das kann man dem Film nicht wirklich vorwerfen, weil ich glaube, dass es gibt ein Adjektiv, das meiner Meinung nach das Kino so, sage ich mal, ab der 90er, ab Tarantino, so bis etwa Hälfte der Nullerjahre ganz gut beschreibt, das ist edgy. Also ein bisschen eine Mischung aus Provokation und eigentlich macht man das nicht, aber durch Provokation will ich hier auffallen und der Film hat so eine Edginess, die sich eben nicht nur in so eine Entscheidung, die jetzt, sage ich, eine eher softe, auch eher subtile Entscheidung ist, niederspielt, weil wir Westler werden das nicht nachvollziehen können mit dem Grün als unpopuläre Farbe, aber auch in der Anwendung von Gewalt. Also wie die Gewalt erzählt wird, hat einen Zynismus, wo ich wiederum an dich die Frage stellen will, ob du die Gewalt als zynisch oder überzogen wahrnimmst oder als hart, um uns zu erzählen, zu welchen fatalen Effekt die Handlungen der Personen haben und dass Rache ja eine furchtbare Sache ist.
Man muss sagen, beides, oder?
Beides, ja, aber beides kriege ich schwer zusammen, muss ich sagen. Also entweder oder. Entweder die Gewalt schockiert mich, ja, und ich denke, oh Gott, wie sind die da, ich weiß, wie sie da reingeraten sind, aber warum kommen sie nicht raus? Und die sind ja gefangen in einem Strudel und Gewalt führt zu Gegengewalt und biblisches Konzept, ne? Auge um Auge und irgendwann sind alle blind. Das erzählt er aber zugleich, entfernt er mich auch davon, weil er die Gewalt zu Genüge stilisiert, dass ich sie irgendwann nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Weil ich das Gefühl habe, so okay, es wird jetzt noch mehr getoppt. Nur als Beispiel, irgendwann ist er, also Ryu, so wütend auf die Umstände oder die Situation, in die er geraten ist, Schwester tot, Mädchen tot, Freundin Terroristin, wird gejagt, dass er sich entscheidet, diese Organhändler, die ihm zum Anfang übers Ohr gehauen haben, umzubringen.
Ja, weil das die Verantwortlichen sind. Wer soll es auch sonst sein?
Genau,
also, das
irgendwo,
meinte ich am Anfang. Genau. Also eigentlich ist er irgendwie an dieser ganzen Misere schon mit Schuld oder ein Großteil mit Schuld, weil er sich für die Entführung entschieden hat. Er hat seine Schwester verheimlicht, dass er quasi gefeuert wurde und so weiter.
Da wird er Demon so ein bisschen, ja. Also genau, da ist er auf dem, da ist er, hat er den Pakt mit dem Teufel, ist er da eingegangen, ja. Und jetzt der Good Guy ist weg und alles, was übrig bleibt, ist nur noch dieser von Gewalt getriebene Dämon. Und er entschließt sich, die eben umzubringen mit einem Baseballschläger und das Ganze ist halt in einer sehr stilisierten Gewaltorgie erzählt, wo Blut fontänenhaft aus dem Hals spritzt, wo das Opfer hinfällt, sich eingeschissen hat. Das wird alles erzählt mit dem Kot, wo jemand, der eigentlich schon am Ende ist, noch den Schädel eingeschlagen bekommt mit einem. Also es mündet in einer stilisiert erzählten Gewaltorgie, die, ja, okay, ich verstehe, dass da jemand auf einer sehr, sehr falschen Spur ist oder sehr falsch mit seinem Leben abgezogen ist, aber hätte man das nicht auch mit weniger erzählen können? Also braucht es da diese edgy Extreme Asia weißt du? Nicht zur schwache Nervengewalt, um den Punkt heimzubringen.
Ja, so. Das wurde dem Film ja auch vorgeworfen, dass es quasi so nicht stilisiert wurde geschrieben, aber so ästhetisch, schwieriges Wort.
Ja.
Ästhetisiert. Genau, ästhetisiert. Danke. Und ich, vielleicht verstehe ich das auch einfach nicht, weil ich finde, die Gewalt, die im Film gezeigt wird, also diese Szene, die finde ich schon reichlich unangenehm zu sehen. Also die Szene in diesem Keller, wo die Organhändler und die Organhändlerin dann umgebracht werden. Aber die Szene, die dann gegengeschnitten ist, also die Szene, wo quasi Dong-jin Yong-mi foltert und dann auch umbringt, die finde ich wirklich fast unerträglich. Also ich finde, da bleibt nicht viel von so einer Ästhetik oder was man sich gerne anschaut. Ich würde Ästhetik immer mit etwas verbinden, was irgendwie Schauwert hat, was man irgendwie ja sich ein Stück weit dann auch einfach wie so ein Slasher oder so ein Horrorfilm, der eben eklig ist, brutal, aber den man sich dann trotzdem gut angucken kann, das konsumierbar ist. Und das, finde ich, ist der Film eben nicht. Der Film ist nicht konsumierbar. Also wenn man den Film guckt, habe ich ja schon vorhin gesagt, fühle ich mich danach eher so ein bisschen zermürbt und so ein bisschen unsauber.
Fühlt sich
oder
sehr,
so.
Sehr schlecht. Da hast du recht. Ich glaube, vielleicht ist es auch das Kunststück des Films, die Gewalt zu diesem Zeitpunkt auf beiden auf beide Seiten bezogen so eskalieren zu lassen, dass man sich eigentlich entfernt von den Figuren und sie gar nicht mehr, also in ihrem Leid wahrnimmt, sondern sie nur noch begreift als Menschen, die sich dieser Gewalt hingeben.
Was ja nicht gut ist für den Zweck, den der Film verfolgt, ne? Weil Sympathie kommt dadurch halt nicht auf. Also wir sind eigentlich von beiden Figuren, eben auch durch die Entscheidung, dass der Film so zweigeteilt ist, sind wir ja dann irgendwann von Ryu entrückt und kommen eben zu Dong-jin. Aber der wird uns auch nicht wirklich sympathisch. Also er ist ja, naja, also er bringt eben auch eine Figur, die wir lieb gewonnen haben, um, nämlich die Anarchistin Yong-mi. Die ja auch eigentlich eine Terroristin ist, weil am Anfang schreibt sie ja, wenn du das gemerkt hast, schreibt sie ja auch, also in der ersten Szene, Pamphlet, in der man sie kennenlernt, schreibt sie auch ein Pamphlet, so von wegen Todesurteil. Ja. Und am Ende, das ist jetzt der Twist des Films, also während sie gefoltert wird, sagt sie eben, ja, mach das nicht weiter. Es war nämlich, erstmal war es nur ein Versehen, dass deine Tochter gestorben ist. Und zweitens bin ich in einer Terrorgruppe und die werden dich umbringen, wenn du weitermachst. Ja. Die haben deine Adresse. Aber wir als ZuschauerInnen, wir glauben es nicht, vor allem, weil der Polizist in der Ermittlung auch sagt, ja, sie war, glaube ich, alleine in dieser Gruppe. Mm. Also das wird uns dann auch noch so nahegelegt, von wegen, dass wir da überhaupt nicht mehr dran denken.
Ja, wir sehen sie ja auch nie mit jemandem zusammen. Also es gibt gar keine Treffen oder so. Es klingt einfach wie so ein Last Resort. Okay, ich erzähle jetzt diese Geschichte, vielleicht lässt er mich dann frei oder so.
Ja. Trotzdem wird sie uns ja so ein bisschen als sympathische Figur verkauft. Und deswegen ist der Tod von ihr auch natürlich tragisch. Und da kann man auch noch mal fragen, so ist der Twist durch diese Terrorgruppe, die dann kommt und am Ende wieder Dong-jin umbringt, ist der irgendwie gut, also ist das ein guter Twist? Ich meine, der wird uns überhaupt nicht nahegelegt, macht ihn daher auf jeden Fall überraschend, aber es ist auch so ein bisschen ein Twist des Twistes Willen, oder? Also, was hältst du denn von dem Ende?
Also es kommt auf jeden Fall sehr plötzlich, einfach weil es wird ja, wie du sagst, den ganzen Film über verneint und es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass diese Geschichte stimmt. Also zum einen führt es dazu, dass alle Figuren, die wir kennengelernt haben, am Ende des Films gestorben sind. Also es gibt keine Überlebenden innerhalb dieser Geschichte. Wirklich alle, die man auch nur annähernd als Protagonisten beschreiben könnte, sind zum Ende tot. Selbst der Fahrer, ich muss kurz
also
einen Ausflug
Peng
machen.
Peng ist tot, die Familie von Peng ist auch quasi.
Genau, es gibt ja dann irgendwann dieser korrupte Cop führt ja, ne, der ermittelt ja und irgendwann führt er dann, heißt er Dong? Dong heißt er Industrielle, ich vergesse immer den Namen, heißt er Dong?
Dong-jin.
Dong-jin, ja. Führt dann
also
Dong-jin.
der von Song Kang-ho gespielt wird.
Genau, und sie landen irgendwann in der ehemaligen Wohnung oder in einer Art Baracke, wo dieser Fahrer mit seiner Familie gelebt hat und stoßen dort auf 4-5 Leichen. Also offenbar gab es.
Also du meinst
Art
jetzt Peng, ich weiß nicht, ob er Fahrer
Peng,
war.
Oder Peng,
aber
ja, genau.
Er war ja nur Angestellter. Er war irgendwie
Peng,
Angestellter.
Angestellter, genau. Und es läuft auch etwas. Die haben sich offenbar erbrochen, was wohl suggerieren soll, dass sie kollektiv Gift genommen haben. Auf jeden Fall, ein Kind lebt noch. Und Dong-jin, auch hier wird noch mal die Menschlichkeit erzählt, schnappt sich den Jungen, geht mit ihm ins Krankenhaus, ja, um zumindest dessen Leben zu retten. Und der Arzt sagt nämlich hier, wenn ich sehr starker Optimist wäre, würde ich sagen, er hat eine Chance. Und zum Ende des Films stirbt sogar dieser Junge. Also Dong-jin kriegt einen Anruf von der Klinik, weil die Klinik denkt, Dong-jin wäre der Vater des Jungen und informiert ihn, hier ihr Sohn ist gestorben. Ja. Und Dong-jin sagt, sie haben sich verwählt und legt auf.
Ja, das ist so ein bisschen das, womit er noch seine Seele so ein bisschen reinigen wollte vielleicht.
Bisschen reinigen, genau, Redemption, ja. Aber was ich jetzt, warum ich das erzähle, selbst diese Figuren sterben. Also es sterben sogar Leute, die wir vorher gar nicht irgendwie als Figuren wirklich wahrgenommen haben. Aber einfach dieser Kreislauf ist so groß. Und ich glaube, die Idee hinter dieser Terroristengruppe ist, dass selbst wenn diese Figuren alle tot sind, die wir kennengelernt haben, in diesem Strudel aus Gewalt, der Kreislauf trotzdem in irgendeiner Form weitergeht. Also es bricht nicht auf, es gibt kein Ende dieser Geschichte. Mhm. Es ist, wir wissen ganz genau, okay, wenn sie jetzt bereit sind, Dong Jin umzubringen und so radikal sind, und das sind ja offenbar Laien, das sind keine Profikiller, Wahrscheinlich sind es irgendwelche Arbeiter oder irgend sowas. Wenn sie bereit sind, das zu tun, dann werden sie noch weitergehen. Ja, und es wird auf die Gewalt, auf jemand anderen wird dann die Gewalt herabregnen. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Klar, es hat was von Deus Ex Machina, es ist nicht besonders elegant, aber ja, oh mein. Es muss ja nicht jeder Film irgendwie ein Ballett sein. Es ist vollkommen okay, wenn er so grobschlächtig daherkommt.
Ich habe noch ein anderes Ende für dich, weil eigentlich war im Drehbuch vorgesehen, dass der Film endet nach dem Telefonat. Also wo gesagt wird, dein Sohn ist tot und dann endet es. Das war so der erste Drehbuchentwurf und dann wurde noch in den Raum geworfen, ob Dong Jin dann loszieht und seine Ex-Frau und die Familie tötet.
Oh Gott. Und der ist ja geschieden, weil er so viel gearbeitet hat, glaube ich. Ja.
Und da war ich dann, das würde natürlich zu dem passen, was du uns jetzt gerade erzählt hast, quasi, dass alle Figuren sterben müssen und der Gewaltkreis weitergeht. Aber ich hätte mich auch gefragt, wie man das schreiben hätte können. Also was wäre die Begründung dafür gewesen?
Ja,
also,
wie weird, vor allem, weil man sie auch nie sieht. Also
man sieht sie in der Szene im Krematorium.
Bei der Bestattung des Mädchens, ja. Sieht man sie einmal ganz kurz, ja. Ja, abgefahren. Oh Gott, was ein Ende. Was für ein Fatalismus. Park Chan-wook, wie muss er sich gefühlt haben? Ich meine, er muss wirklich, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass er wahrscheinlich schon viel Wut in sich getragen hat. Also ich glaube, man muss schon sehr zornig sein, um so einen Film zu machen. Oder war vielleicht im Gegenteil sehr distanziert. Und
also ich meine, er hat ja, bevor er JSA gemacht hat, hat er ja ein oder zwei sehr unerfolgreiche Filme gemacht. Und dann war JSA halt ein Riesenerfolg, der ja dann auch heute immer noch auch in Schulen gezeigt wird und so. Das ist echt ein Lehrfilm. Und der ist ja auch eigentlich sehr klassisch erzählt. Also sehr viel mit Hollywood-Konventionen wird da auch gearbeitet. Mhm. Und dann wollte er, glaube ich, nicht der Regisseur sein, der dafür bekannt ist, sondern der dann eher, der eben edgy ist. Und der eben, vielleicht war er auch wütend, dass eben seine Filme, in die er vielleicht Herzblut reingesteckt hat, keinen Erfolg hatten. Und auch dieser Film hatte ja keinen Erfolg. Also er war So, der war nicht erfolgreich. Der ist jetzt eher so im Nachhinein, quasi so auf Blu-ray und DVD wurde der eher so dann gut rezipiert. Mhm. Aber der war in Korea nicht erfolgreich. Über die Gründe haben wir jetzt ja teilweise auch schon gesprochen, was da so das Problem dran sein könnte. Und ja, vielleicht, also ich weiß nicht, ob er wütend war, aber er war auf jeden Fall, wollte er was aussagen mit diesem Film.
Mhm. Ja. Zu der Aussage, ich glaube, was den Film auch so besonders macht, gerade weil er auch 20 Jahre alt ist, ist, dass er versucht, eben diese klassische Gut-Böse-Zuweisung auszuhebeln. Heute ist das ja Standard von jeder Serie, auch eben, und selbst im Mainstream-Kino hast du dann Filme wie, keine Ahnung, Kill Bill, wo dann Bill dann doch auch ein Family Dad ist und ist dann noch die Liebe da und er ist ja nicht nur schlecht, aber selbst sowas wie Les Avengers, der Marvel-Film, wo dann Thanos eben, also wo man versucht, so die Motivation mitzuerzählen und eben zu sagen, niemand handelt nur, weil er evil ist, wie in einem Kinderbuch. Ich tue Böses, weil ich böse bin, sondern auch versucht eben zu erzählen, dass jeder auch so ein bisschen in seiner Handlungsfreiheit Opfer der sozialen Umstände ist oder der Umstände, in denen man lebt oder gefangen ist, wie auch immer. Und das war damals schon was Besonderes. Das war schon was Besonderes und ich glaube, dass das so wahrscheinlich das wichtigste Anliegen des Films ist, glaube ich. Also auch von einem Filmemacher, der sieht, okay, hier entsteht gerade ein Graben in unserer Gesellschaft, der wird immer weiter und hey Leute, mach mal Stopp, ja, wenn es so weitergeht, dann mündet das irgendwann noch in Gewalt und ist es das, was wir wollen? Ist das die Welt, in der wir leben wollen, wo am Ende unter Umständen alle tot sind, aber jeder wollte Gerechtigkeit, aber niemand hat sie gefunden zum Schluss. Und hier ist ein Mahnmal für euch in filmischer Edgy-Form.
Genau, so. Ja, also ich meine jetzt mit Aussage vor allem auch, er wollte sich, glaube ich, eher so platzieren als Filmemacher, also was Filme er machen möchte, weil ich glaube, hätte er danach nicht Oldboy gemacht, der echt wirklich kurz danach kam, also ein Jahr später kam, also 2003 kam Oldboy, und wäre der Film nicht so ein Riesenerfolg geworden, hätten wir wahrscheinlich nicht mehr viel von Park Chan-wook gesehen. Oder zumindest
absolut.
Nichts, was finanziert geworden wäre.
Absolut.
Ja, lass uns mal über das Genre sprechen, weil das macht den Film ja, also das ist vielleicht noch eine weitere Erklärung dafür, warum der Film uns vielleicht ganz gut gefällt, aber anderen Leuten nicht, weil der Film eben mit diesem klassischen Rachefilm, du hast jetzt auch Kill Bill angesprochen, ja bricht. Erstmal haben wir jetzt schon gesagt, er hat irgendwie vielleicht zu viele Hauptfiguren, er hat jetzt nicht einen Charakter, für den wir so voten, der muss es jetzt irgendwie machen, der muss die anderen brutal zusammenkloppen, das haben wir in dem Film halt nicht. Und der Film ist auch, hast du auch schon gesagt, also auch zu schön für so einen Film noir. Ich meine, der Film spielt auch nicht nachts. Also es gibt, glaube ich, eine Nachtszene. Der Film ist dann eben noch sehr statisch. Also es gibt, ich habe es leider nicht mitgezählt, aber es gibt wohl ein paar Kamerafahrten, aber im Grunde haben wir auch viele weitwinklige Einstellungen. Ja. Und ja, also wenig Bewegung haben wir da drin und das macht sicherlich nicht leichter, irgendwie sich diesem Film so zu nähern, wenn man eben, also man kann dem Film jetzt keinem raten, der Oldboy mag oder der Kill Bill mag, sich diesen Film anzugucken, weil da geht es zwar um Rache, aber das ist dann auch so die einzige Gemeinsamkeit.
Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass diese Ästhetik gewählt wurde, einfach weil sie interessant ist. Und ich glaube wirklich, dass das auch dahinter steckt. Also, dass man sich bei Mieke taucht das oft auf, dem japanischen Filmemacher, wenn er gefragt wird, warum hat er das und das so und so gemacht, kommt auf die Antwort wohl einfach, weil es interessanter ist, weil es einen Schauwert hat. Ich nehme eine Standardszene, die jeder hat so seine Assoziationen, wie man das normalerweise machen würde. Ich mache es aber so. Und der Film hat dadurch auch öfter mal sowas Storyboard-artiges, also man spürt das Storyboard vor allem in den Momenten, die in die Tiefe gestaffelt sind, also wo ich quasi vom vordersten Element eines Bildes bis in den Hintergrund alles scharf gezeichnet habe und die Figuren dann fast schon so ornamenthaft im Bild angeordnet sind und es dadurch auch so einen Charakter kriegt von einer Theaterbühne, auf die man schaut. Also
ja, diese Frontview, die ist ja auch dafür, ist Park Chan-wook ja auch so ein bisschen bekannt. Also
genau.
Das ist ja quasi so, es ist ein Oldboy, fängt der Film ja auch an, in diesem Polizeipräsidium, wo dann auch sehr schnell geschnitten ist, aber wo dann der Hauptcharakter, ich habe gerade seinen Namen vergessen, Odesu.
Odesu, wo der
da sitzt und man sieht es eigentlich auch total starr. Man vermutet, okay, geht der Film jetzt genauso weiter wie Sympathy for Mr. Vengeance, aber nein, es wird einfach eine Explosion an Farben und Tönen.
Ja, ja. Oder auch in der Schlägerei-Szene von Oppo natürlich, wo er sich durch die Hornen und es sieht aus wie so ein Beat'em-up-Game aus den Videospielen aus den 80ern. Also dieser Stilwille ist, glaube ich, etwas, was sich so durch sein ganzes Werk zieht. Also selbst bei sowas wie Handmaiden hat man noch Spuren davon. Okay, da geht es auch um den Blick auf eine Bühne, wo eine Frau eben sitzt. Da erfüllt sich das eh durch das Setting ganz gut. Aber dieses Bühnenhafte, ja, und auch Figuren, die dann plötzlich in die Kamera sprechen. Oder auch, dass der Film immer wieder auf Schwarz mit Schrift schneidet, wo wir die Gedanken, also die, weil er ja nicht sprechen kann, die Gedanken von Rio nachvollziehen, lesen können. Der Film unternimmt, es gibt ja so zwei Schulen im Kino. Die eine Schule ist zu sagen, alle Stilelemente müssen so unsichtbar ineinander greifen, weil das garantiert uns, also wenn der Film nicht mehr auf sich selbst und die Wahl seiner Mittel verweist, dann ist der Empathieeffekt am größten, weil wir vergessen, dass wir einen Film sehen. Wir vergessen die Kamera, wir vergessen, dass der geschnitten ist. Da zieht uns einfach rein und alles ist so gut kaschiert, sage ich mal, der ganze technische Aspekt. Und so typisches Hollywood-Kino. Steven Spielberg ist da wahrscheinlich der bekannteste Vertreter. Und dann hast du aber die andere Schule, die sagt, durch den Verfremdungseffekt, ja gerade durch die Wahl so extremer Mittel, siehe Lars von Trier, aber auch Chan-wook Park, durch die Wahl von extremen Stilismen setzen wir nicht das Herz in Gang, sondern den Kopf. Ja? Und der Kopf fängt an, diesen Film so für sich zu erarbeiten, dass man ständig versucht, Sachen einzuordnen und sie für sich zu analysieren. Und ich glaube, dass das die Wahl ist, die Chan-wook Park hier trifft. Also eher dieser Schule folgt als. Und beide sind legitim, meiner Meinung nach. Also ich finde, das ist keine Entweder-Oder-Frage. Und ich glaube, das ist eher ein Film, der viel über den Kopf funktioniert, als jetzt über.
Ja, Park Chan-wook hat auch gesagt, er hasst Filme, die einen reinziehen. Also passt es ja perfekt zu.
Hat er gesagt, ja?
Ja, im Audiokommentar zu dem Film.
I don't like this.
Ja, also er mag keine Filme, ja, und klar, ich finde aber, wenn ich das jetzt quasi so richtig analysiere oder richtig erkenne, der Film hat auch ein Stück weit beides. Ich glaube, jeder Film hat natürlich, es sind Idealtypen, wie man das einordnen kann, weil mir ist irgendwie eine ganz kleine Szene aufgefallen, wo ich dann auch gemerkt habe, so, da ist halt eben ein guter Filmemacher dahinter oder jemand, der irgendwie diesen Stil für sich entdeckt oder eben viel ausprobiert auch noch in dem Film. Es gibt so eine Szene im Schwimmbad. Das ist ein winziges Detail, was mir aufgefallen ist, aber da gibt es im Schwimmbad diese Szene, wo Ryo und Jong-mi eben auch das Mädchen beobachten und dann fotografieren und Jong-mi zündet sich so eine, irgendwie sehen die Zigaretten auch in ihrem Gesicht immer so riesig aus, er zündet sich so eine Zigarette an und fängt an, die zu rauchen und raucht die dann aber in der nächsten Szene, raucht sie die Zigarette weiter, da sind sie wieder im Bett. Ja. Und das finde ich eine wunderbare Beobachtung irgendwie. Und das zeigt dann auch eben diesen anderen Typus von Film, den du jetzt erwähnt hast. Also der Film, der so, wo man quasi nicht die Schnitte merkt und wo alles ineinander übergeht, so wo man in dieser Welt drin ist. Also es gibt durchaus beide Elemente in dem Film. Ja.
Und was der Film natürlich auch macht, um uns so ein bisschen den Kopf anzuwerfen, sag ich mal, er arbeitet sehr geschickt mit Ellipsen. Also die Auslassung von Elementen, die man normalerweise erzählen würde, wie zum Beispiel die Entführung des Mädchens sehen wir nie. Sie ist dann einfach da. Ja. Sie ist in der Wohnung und spielt mit den beiden und denkt irgendwie, sie wäre da bei Freunden ihres Vaters sogar. Also dieses Mädchen überhaupt nicht, dass
auch,
es entführt
wurde. Auch das erfahren
wurde.
Wir ja nicht, was dem Mädchen erzählt wurde. Und das, also ich glaube, so ungeübte ZuschauerInnen, die sind von sowas verwirrt in Filmen. Und man würde das vielleicht so nennen, wenn man, also ich würde es nicht so sagen, aber so von wegen, dass Park Chan-wook uns da einiges zumutet.
Aber das ist ja eine Einladung mitzumachen, ne? Also den Film auch für sich zu erarbeiten. Und man sagt ja immer, Film wäre so ein passives Medium, was totaler Quatsch ist, weil unser Gehirn rattert in der Regel die ganze Zeit, während wir einen Film sehen. Wir beurteilen ständig, wir versuchen irgendwie Kontext zu schaffen, uns Dinge irgendwie zurechtzureimen, was will der Film, also nicht nur mir jetzt auf einer Metaebene erzählen, sondern wie erzählt er seine Handlungen und verbinde ich zwei, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es eine Lubitsch-Regel ist, es gibt einen Tipp, den Billy Wilder, glaube ich, von Lubitsch bekommen hat, der ihm gesagt hat, hier, wenn deine Zuschauerin zwei Dinge miteinander verbinden können, und, also wenn sie A und B verbinden und C selbst herausfinden dadurch, dann werden sie dich lieben. Und das passiert total oft durch Ellipsen, dass wir auch, wenn uns so diese crucial informations fehlen, ja, wir begreifen, wir müssen nicht sehen, wie sie dem Mädchen irgendeine Geschichte auftischen, wenn wir hören, wie das Mädchen mit denen spricht und offenbar, weißt du, wie du sagst, man weiß nicht, aber offenbar haben sie erzählt, dass sie irgendwie befreundet sind. Und das macht der Film sehr, sehr oft. Auch eine wunderschöne Ellipse ist genau in der Mitte des Films, wenn das Mädchen stirbt. Und dann gibt es so eine Bildfolge. Wir sehen die Leiche, also die ertrunkene Leiche des Mädchens. Wir sehen Ryu, der über sie gebeugt mit weit aufgerissenen Augen nicht begreifen kann, wie das passiert ist. Dann wieder Schnitt aufs Mädchen. Und der Schnitt zurück zeigt dann nicht Ryu, sondern den Vater. Der quasi aber innerhalb derselben Einstellungsgröße.
Wieder frontal oder von, so ein bisschen von unten.
Von unten, genau, ja. Aber genau gleich, exakt gleich geframed, wie wir es vorher auf Ryo hatten. Also beide blicken auf dieses Mädchen und es ist aber in der Logik, klar, da muss jetzt Zeit vergangen sein, sehen wir auch. Dann ist auch die Polizei da, der Film, also die Kamera springt dann zurück. Wir sehen, da wird irgendwie im Wasser noch mehr gesucht und so. Und damit arbeitet der Film auch sehr, sehr. Sehr, sehr geschickt.
Und also man weiß auch gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil man kann sich vorstellen, die Gegend ist ja etwas verlassen und das Mädchen liegt dann da, wird von Ryo ja rausgeholt, scheinbar. Ja. Und bis sie dann gefunden wird, kann ja auch eine Woche vergehen. Und das wissen wir eben alles nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt. Mhm. Aber auch in der gleichen Szene gibt es eine Einstellung, die fand ich auch, also die eckt auch total an. Mhm. In diesem Auto, wo der Polizist und Dong-jin das erste Gespräch führen, man sieht Dong-jin gar nicht. Mhm. Man sieht nur die Beine und den Polizisten da sitzen. Weißt du, welche Einstellung ich meine?
Ja, genau, genau.
Wo man also die Einstellung ist super interessant und dann geht der Polizist raus und man hört das Telefonat und er sagt, zum Glück sind wir nicht reich, sonst würde uns das auch passieren. Irgendwie, wo man auch, auch nochmal dieser Kommentar quasi.
Aber da erzählt sich auch, also oft, der Film spielt eh oft mit Doppelung. Also nicht nur sagt dieser Polizist zu seinem Telefongesprächspartner irgendwie, seiner Frau, glaube ich, sagt er nicht nur, was für ein Glück, dass wir nicht reich sind, sondern die haben wohl auch genau das gleiche Problem, weil er auch sagt, wir brauchen 10 Millionen Won
Für genau, die, genau, weil, für die weil sein Sohn im Krankenhaus liegt, genau.
Und der Film arbeitet total oft mit diesen Visual Cues, wo sich Dinge wiederholen. Zum Beispiel, wir sehen ja in der zweiten Hälfte, begleiten wir ja Dong Jin, wie er zu Hause in seinem wunderschönen Apartment sitzt, wobei die Fensterscheiben wurden schon längere Zeit nicht mehr gereinigt.
In diesem Parasite-mäßigen Apartment.
Ja, Parasite-mäßigen Apartment, ja. Ist auch so ein bisschen depressiv, was man ja sehr gut nachvollziehen kann. Auf jeden Fall hat er Wahnvorstellungen, wie seine Tochter plötzlich durchtränkt in der Wohnung liegt oder steht. Ja. Mhm. Und dann nimmt sie dann in die Arme und sie sagt ihm, Papa, warum hast du mir nicht Schwimmen beigebracht? Und schlingt ihre, das Kinder oft machen, wenn man sie hochhebt, ist, dass sie ihre Beine so um einen schlingen. Und genau die gleiche Bewegung haben wir später in der Konfliktsituation, wenn Ryu die Organhändler umbringt, weil einer versucht, ihn zu erwürgen und schlingt seine Beine um seine Hüfte. Oder später besucht ja jemand Dong Jin und sieht eine Pfütze auf dem Wohnzimmerboden, die eigentlich da nicht sein sollte, weil es wird suggeriert, dass dieser Geist, den er sieht, vielleicht doch echt ist, ja, also von dem Mädchen. Und genau eine ähnliche Pfütze haben wir später, als sich Ryus Freundin, nachdem sie zu Tode gefoltert wurde oder kurz bevor sie zu Tode gefoltert wird, auf dem Boden uriniert. Oder die Kette, die das Mädchen trägt, schnappt sich später ein Behinderter, der, ich weiß nicht, ja, ein gehandicapter junger Mann, der auch in an diesem Fluss irgendwo unterwegs ist, zufällig da ist, während das Mädchen. Also der Film ist wiederholen sich ständig Motive, die natürlich auch so ein bisschen zeigen oder erzählen sollen, dass alle diese Menschen ja irgendwie miteinander verbunden sind. Also,
das stimmt. Also ich habe mich dann so beim Notizenmachen gefragt, es gibt ja so dieses, ich weiß nicht, ob das ein Wort der Filmkritik oder Film, also eher Filmkritik als Filmanalyse, glaube ich, ist, aber dieses Foreshadowing.
Ja.
Und man kann sich fragen, so wird durch diese ständige Wiederholung dieser Szenen, es gibt ja noch mehr Szenen, die wiederholt werden, auch bei der Autopsie.
Ganz viel,
man,
ja.
Die kommt doppelt. Ob man quasi da schon ableiten kann, ja, das wird uns nochmal begegnen, weil die Schauplätze sind ja auch sehr eingeschränkt in dem Film. Wir haben eigentlich immer die gleichen Orte, an denen wir sind. Mhm. Würdest du sagen, es ist eher so quasi 101-Filmmaking, wenn Foreshadowing gut funktioniert oder wenn es, oder also weil in dem Film funktioniert es ja eben eigentlich nicht als Foreshadowing, diese Wiederholungen.
Ja.
So, hast du die Frage verstanden?
Ja, natürlich.
Man denkt halt nur, okay, das habe ich schon mal gesehen und kann dann so einen Haken hintermachen, aber es hat einem in der Szene, in der man es eben schon gesehen hat, noch nichts vorhergesagt so.
Genau, das ist natürlich Foreshadowing, erkennen wir in der Regel daran, dass unser Blick auf etwas gelenkt wird, was erstmal nicht so wichtig erscheint. Mhm. Ist ein bisschen, das bekannte Beispiel dafür ist Tschechows Gewehr. Also das heißt, wenn zu Beginn der Geschichte ein Gewehr an der Wand hängt, ja, und ich zeige dieses Gewehr, ich gebe dem Gewehr eine Einstellung, dann ist klar, okay, dieses Gewehr ist ein Gerät, das wird nochmal in irgendeiner Form wird das nochmal vorkommen.
Ja. Wie bei einem Videospiel, wenn Sachen so aus der Umwelt hervorstechen. Kann man das erst beim zweiten, dritten, vierten Schauen dann erkennen? Oder
natürlich,
sollte man
es
das
gibt
eben
auch retrospektives Foreshadowing. Natürlich, ja. Ja. Das gibt es auch. Und das lädt natürlich dazu ein, ja. Oder es lädt ja auch das ist ja dieser auch das lädt dich ja ein, mitzuarbeiten an einem Film. Auch das erste Mal, wenn du etwas siehst, ja, neu für dich einzuordnen, also retrospektiv einzuordnen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man diesen Film so oft sehen kann, meiner Meinung nach, weil es ist ja immer, es klingt immer so ein bisschen hohl, wenn Leute sagen, da gibt es immer wieder was Neues zu entdecken. Aber mit was Neues zu entdecken, meine ich in Bezug auf Sympathy gar nicht jetzt irgendwelche Details, also visuellen irgendwie Szenenbild-Details oder sowas, die gibt es sicherlich auch, sondern eher in der Struktur und den Motiven, die dieser Film benutzt, sie komplett neu einzusortieren für sich. Gerade die Autopsie ist interessant, weil sie eigentlich dreimal vorkommt. Wir sehen die Autopsie zum ersten Mal, wenn Dong Jins Tochter von den Ärzten eben, wie nennt man das, autopsiert wird. Die Kamera ist dabei auf seinem Gesicht und wir hören, und er weint natürlich, er ist fix und fertig, der arme Kerl.
Warum
wir
ist er überhaupt aber, dabei, habe ich mich dann
gefragt. Ja, habe ich mich auch gefragt, ist das so ein Ding vielleicht? I don't know, South Korea. Aber, und er heult und wir hören aber furchtbare, also fast schon so splatterartige Geräusche im Hintergrund. Die zweite Autopsie, wo er dabei ist, ist die von, was ist die zweite Autopsie? Gibt es nicht noch eine, wo er dabei
von
ist?
Von der Schwester. Von der Schwester von Ryu. Die
genau,
findet er ja.
Genau, weil er entdeckt ja die Leiche, weil er natürlich zu dem Ort zurückkehrt. Genau. Und er entdeckt die Leiche und ist dort auch bei der Autopsie dabei. Und auch da fragen wir uns, why? Was macht er bei dieser, also geht ihm da der
Kicker? Da wird es klarer, weil er hat ja den Kopf geschmiert. Da wird es für mich ein bisschen klarer.
Genau,
er will halt die neuesten Erkenntnisse haben.
Ja, er
so.
Will ja, aber wir sehen, hier weint er schon nicht mehr. Hier ist er gähnt dann auch. Er ist, und das dritte Mal, als wir dann eine Autopsie sehen, ist dann ganz zum Schluss, weil wir sehen dann auch, was Dong Jin auch mit Ryo gemacht hat, nämlich ihn mit einer Autopsiesäge zerteilt und in Säcke gepackt. Das erkennen wir quasi, nachdem schon die Terroristen da waren und ihm ein Messer ins Herz gerammt haben. Und dann sitzt er da und versteht die Welt nicht mehr und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wir sehen, genau, wir sehen diese Säcke und wir sehen die grüne Säge, die er eben schon vorher zweimal in der Autopsie gesehen hat. Man muss sich natürlich die Frage stellen, war er vielleicht dort, um die Säge zu klauen? Also um diese kleine Kreissäge, mit der man den Schädel öffnet und die Knochen quasi auseinandernimmt. Und ja, aber das sind alles Dinge, die, ja, die natürlich auch so eine, Foreshadowing erzählt ja immer so eine Schicksalhaftigkeit. Ist ja immer dieses Ding, hey, wenn du die Augen offen hättest, ja, dann wüsstest du doch, wohin. Also wenn viele Elemente meines Lebens mich zwanghaft zu einer Zukunft führen, die ich selbst nicht absehen kann, dann könnte ich ja auch sagen, okay, dann achte ich vielleicht besser auf meine Umgebung. Dann ein Film, der ähnlich funktioniert und ähnlich gut funktioniert, ist Don't Look Now, wenn die Gondeln Trauer tragen, der Klassiker, wo die Hauptfigur immer wieder gewarnt wird, folge nicht dieser Spur, folge nicht der Spur. Und er tut es trotzdem und er schlägt alle Warnungen aus dem Wind, ja, und auch Foreshadowing, also wirklich Foreshadowing, wo er Visionen von der Zukunft hat, zum Beispiel von seinem eigenen Tod, schlägt er in den Wind und es führt natürlich in der Tragik einer dramatischen Erzählung dazu, dass sich genau dieses Schicksal erfüllt, von dem er die ganze Zeit gewarnt wurde, aber es nicht wahrhaben wollte. Und deswegen, was ich vorhin gesagt habe mit der Message des Films, ist, dass wir hier einen Filmemacher haben, der eben sagt, hier, ich gebe euch eine Warnung, ja, wenn ihr nicht einander zuhört und nicht besser aufeinander aufpasst und schafft, diesen Graben in irgendeiner Form zu überbrücken, dann ist das, was euch blüht. Und offenbar, wenn man schaut, wie populär dann ein Film wie Parasite ist oder eine Serie wie Squid Game, die genau von diesen Themen handeln, immer noch, 20 Jahre später, zeigt es, dass Korea da wahrscheinlich keinen so guten sozialen, marktwirtschaftlichen Weg gegangen ist.
Ja, das stimmt. Ja, ja.
Weil wenn man sich viele Filme oder viele fiktionale Werke, ich meine, selbst bei fucking BTS ist das irgendwie ein Thema wohl in den Songs, aber so, auch so ein Film wie Burning zum Beispiel, ich meine, es geht genau um diese Themen, arm und reich, das ist offenbar das vorherrschende Thema koreanischer Kultur, wenn wir mal irgendwelche silly Rom-Coms und Blockbuster. Es taucht dann selbst in sowas wie Train to Busan, glaube ich, taucht es dann auf.
Ja, genau.
In Form von diesen
Snowpiercer haben wir.
Snowpiercer natürlich, also es ist viel, also sehr, sehr viele Filme handeln davon und jeder dieser Filme ist als eine Art Warnung zu verstehen.
Mhm. Ja, also jetzt ist mir gerade noch eingefallen, vielleicht so ein bisschen der letzte Punkt nochmal zurück zur Rache, zum Thema des Films.
Ja.
Wie die Charaktere Rache üben. Du hast jetzt diese Säge erwähnt, die dann ja auch nochmal so auftaucht. Ich habe das Detail zum Beispiel gar nicht gesehen. Aber auch wie die Charaktere Rache üben, zeigt uns ja eigentlich, dass das sind so ein bisschen, die sind da überhaupt nicht erfahren auf diesem Bereich, weil sie machen das ja total so ganz naiv, kann man sagen. Also Ryo übt Rache an den Organhändlern, weil sie letztendlich seine Niere geklaut haben, aber das der Auslöser für ihn war, für diese ganzen Geschehnisse. Und dann verspeist er die Nieren von denen. Das sieht man in einer Szene angedeutet.
Ja,
das war auch,
ja, so why?
Das war auch ein riesiger Skandal in Korea, dass das angedeutet wird, dass er diese Nieren isst, was ja wirklich widerlich ist. Also diese ganze, in diesem dreckigen Keller irgendwie, da sind wir dann zum ersten Mal eigentlich im Horrorfilm irgendwie.
Ja,
Wir dieses Messer und diese Nierenstücke da liegen sehen. Mhm. Also total so, okay, wie du mir, so ich dir. So Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und auch Dong Jin weiß ja nichts anderes zu machen, außer nochmal zu diesem Fluss zurückzukehren und ihn dann da zu ertränken oder eigentlich zu ermorden, wo seine Tochter gestorben ist. Also auch wieder dieses, du hast meine Tochter ertränkt, denkt er ja, also ertränke ich dich jetzt auch.
Mhm.
Und also das ist so, das sind keine Profis.
Ja, diese, so. die haben natürlich, die haben keine Schusswaffen. Ja, die Schusswaffe ist ja auch ein Instrument, ein sehr bequemes Instrument, weil du auf Distanz, du drückst auf eine Taste, sag ich mal, wenn wir den Abzug mit einer Taste vergleichen, du musst nur pointen. Und wenn du auch als Unerfahrener, sag ich mal, in einem filmischen Kontext Glück hast, kannst du trotzdem furchtbaren Schaden anrichten. Aber es ist der einfachste Weg, Rache zu üben, ist sicherlich mit einer Pistole. Aber die haben halt keine Pistolen. Ich glaube, es ist auch nicht so einfach, in asiatischen Ländern an Schusswaffen zu gelangen.
Ja, die das hat Na Hong Jin mal gesagt, also der Regisseur von The Yellow Sea zum Beispiel. Yellow Sea ist ja ein Film, der wird furchtbar viel mit Messern geschnetzelt, also ja. Furchtbar viel Gewalt mit Messern ausgeübt. Und in Südkorea ist es meines Wissens so, dass nur StaatsdienerInnen, also PolizistInnen und SoldatInnen Schusswaffen tragen dürfen. Und selbst wenn du aus Sportgründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen eine Schusswaffe besitzt, musst du die bei der Polizei lagern. Mhm. Also du musst die dann immer wieder da abholen.
Weil ich glaube, in Deutschland kriegst du es schon hin. Also ich kann mir vorstellen, wenn man in Frankfurt am Hauptbahnhof gegenüber,
ich habe jetzt von Südkorea geredet.
Ja, ne? Also Deutschland, aber ich ist recht einfach wahrscheinlich an eine Schuss. Also kann ich mir vorstellen, wenn du in Frankfurt irgendwie in eine Kneipe gehst und sagst, hier kann mir jemand ein heißes Eisen besorgen, dass es damit ein paar tausend Euro getan ist.
Das könnte sein. Wahrscheinlich in Südkorea gibt es wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich auch, ja. Aber die Figuren sind halt in der Hinsicht zu unbeholfen. Aber auch hier haben wir, auch hier gibt es Foreshadowing. Auch zum Beispiel Rio geht ja zum Abreagieren auf so ein Baseball-Dach, glaube ich, ist es. Also wo auf dem Dach eines Hochhauses ein Baseballplatz aufgebaut ist, wo man dann einfach wo die Maschine halt die Bälle verschießt und man ballert die Bälle dann mit einem Baseballschläger ins Netz. Sehen wir zweimal. Beim dritten Mal sehen wir, wie er sich selbst einen Baseballschläger kauft, um das Organhändlerlager auszuheben. Da hat er noch einen Schraubenzieher dabei, den er dem einen in die Arterie stößt, den er sich dann rauszieht und so eine riesige Fontäne eben rausgeschossen, kommt Blutfontäne.
Das müssen so die Waffen der Arbeiterklasse, weil Dong Jin arbeitet ja mit dem, was er kennt, weil er Ingenieur oder sogar eine Elektrofirma
hat, glaube ich, hat mal angedeutet, ja, dass er dann natürlich eben Strom benutzt, um die Freundin zu Tode zu foltern, und er ist offenbar versiert genug, weil er ihre befestigt ihr diese Batterie, Strombatterie oder was das ist, oder die Autoklemm, wie heißt das? So Stromklemm an den Ohrläppchen, die
also
er
die
vorher.
Die Pole quasi.
Ja, genau, die Pole an den Ohrläppchen, die er vorher aber noch so feucht lutscht, vollmundig in den Mund nimmt, und man checkt erst gar nicht, okay, was ist los? Ja, was macht er da? Und dann ist klar, okay, er will sie mit Strom foltern. Aber auch, dass er zum Beispiel am Ende dann, wenn sie dann im Wasser stehen, wo die Tochter umgekommen ist, dass er ihm mit einem Rasiermesser die Achillessehne aufschneidet. Mhm. Offenbar mit dem Ziel, dass er dann ertrinkt, ja. Und es ist, glaube ich, sogar derselbe Cutter, mit dem sich der Peng, sein ehemaliger Chauffeur, vorher den Bauch aufgeschnitten hat. Also es greift alles irgendwie ineinander, und du beschreibst es ganz schön. Es sind halt die Waffen, die sie kennen, die ihnen zur Verfügung stehen, die aber trotzdem noch einen desaströsen Effekt haben. Und
genau. Also nicht, selbst wenn die sich Waffen besorgen hätten können, also Schusswaffen, dann wäre das nicht so einfach gewesen in Südkorea. Ich meine, wir sehen halt in vielen südkoreanischen Filmen, gerade aus der Zeit, sehen wir halt eigentlich vor allem Messer und andere Waffen und keine Pistolen, was Filme ja auch nochmal so interessant macht irgendwie, weil wir mit anderen Mitteln arbeiten müssen. Und wo wir jetzt am Ende des Films nochmal sind, Dong Jin hat ja auch zwei Wunden der Arbeiterklasse dann am Ende. Also er kriegt erstmal von Peng was in die Hand geschnitzt und dann am Ende nochmal von diesen Anarchisten, sodass er quasi selbst irgendwie quasi von denen niedergestreckt wird. Aber er wird auch selbst zum Arbeiter, weil er ja in der zweiten Hälfte des Films nicht mehr im Anzug auftritt, sondern quasi mit Boots und Jeans und so einer Jacke irgendwie. Also er hat eine vermachte Verwandlung durch. Finde ich auch nochmal.
Er hat ja nichts mehr. Er hat ja alles, was er hatte, hat er verkauft, um den korrupten Polizisten bei ganz normalen Ermittlungen. Das ist ja das Geile. Der Polizist hat ja nicht mehr irgendwie einen Mordauftrag oder so. Er soll ja einfach nur rausfinden, wer der Täter ist. Wie du sagst, wie viel Geld hat dieses Haus und seine Firma gebracht?
Ja. Also man fragt sich auch so ein bisschen, was hätte Dong Jin denn nach diesem Mord gemacht, nach dem Mord an Ryu? Weil ich meine, das ist natürlich das große Thema. Also wenn man jetzt die ganze Trilogie anguckt, Rache. Die Trilogie sagt uns ja auch, dass Rache, oder jeder Rachefilm sagt uns das ein Stück weit, auch wenn er gut erzählt ist vielleicht, dass Rache eigentlich etwas ist, was nichts bringt. So,
es gibt ja keinen Weg zurück. Du kannst nicht mit dem Teufel tanzen und am Ende irgendwie wieder ein normales Mitglied einer Gesellschaft sein, sondern wenn du bereit bist, diesen Racheweg zu gehen, dann bleibt es dabei. Und Oldboy setzt das so ein bisschen, relativiert das Ganze, aber relativiert es auch, dass hier auch kein normaler Weg in die Gesellschaft zurückgeht, weil wir eben eine Liebesbeziehung im Inzest haben.
Die dann aber vergessen wird am Ende durch die
Hypnose. Vergessen wird, aber trotzdem noch präsent ist. Also es gibt keine hundertprozentige Reinwaschung von diesen Wegen, die diese Figuren gehen. Oder die Eltern am Ende von Sympathy for Lady Vengeance, denen ja angeboten wird, den Täter dann in dieser Lagerhalle einer nach dem anderen zu foltern und ihm anzutun, was er machen will. Also es ist schon durchgespielt, das Thema. Aber ja, wie du sagst, ja, was hätte denn da kommen sollen? Es kann ja gar nichts kommen, deswegen macht es ja auch Sinn, dass da Schluss ist. Also, dass sie sich am Ende irgendwie auflösen. Das Einzige, was kommt, ist, dass der Bumerang kommt zurück. Ja, das. Also einfach der Kreislauf Gewalt und Gegengewalt. Es gibt nichtsdestotrotz inmitten, sag ich, des letzten Drittels gibt es einen sehr, sehr zärtlichen Moment, der mich eigentlich echt gerührt hat und wo nochmal sowas aufblitzt wie wirklich Sympathie zu einem Zeitpunkt, wo die Figuren eigentlich schon verloren sind. Und das ist, wenn Rio nach Hause kommt und vor diesem Wohnblock, in dem er lebt, der jetzt auch nicht irgendwie desaströs irgendwie ist, also es ist definitiv keine Hardcore-Assi-Gegend, würde ich sagen, sondern so ein eigentlich okayes Wohnhaus in den Hügeln um Seoul rum, kommt er nach Hause und überall steht Polizei, irgendwas ist passiert und er begreift, das ist meine Freundin da in der Trage. Und er sorgt dann dafür, dass er im selben Aufzug wie sie landet. Und sie müssen die Liege, also diese Trage, auf der sie liegt, kriegen die Polizisten nicht in den Aufzug rein, sie müssen sie hochkant stellen. Und irgendwie kommt es dazu, dass er neben dieser Trage stehen muss, im Aufzug, inmitten von Cops. Und das Tuch, das sie über ihr Gesicht gestreift haben, fällt so runter. Und er sieht sie wahrscheinlich zum letzten Mal in seinem Leben. Also er sieht ihre Leiche. Und dann schneidet die Kamera auf seine Hand. Und wir sehen, wie seine Hand sich so ein bisschen unter das Leichentuch buddelt, um ihre Finger zu greifen und das letzte Mal ihre Hand zu halten. Und das ist echt rührend. Also,
ich finde die Szene auch wunderbar, ja.
Das ist ein unglaublich rührender Moment, der einen auch überrumpelt, weil man zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon die Figuren so ein bisschen abgeschrieben hat auch. Und weißt du, was ich meine? Eigentlich nicht mehr erwartet, dass nochmal so ein Moment der Zärtlichkeit
den Park Chan-wook auch nicht im Film haben wollte. Das wurde ihn dann vor den Produzenten, wurde ihn
wirklich?
Dann draufgesetzt. Er wollte es nicht haben. Es war ihm zu, wie hat er gesagt, melodramatisch.
Es ist mega melodramatisch. Das ist so Hongkong-Kino, der letzte Abschied. Ja. Aber er hat es gedreht. Das muss man ja sagen. Es ist ja sicherlich kein Moment, glaube ich, der von den Produzenten auf eigene Faust am Ende gedreht wurde. Vielleicht wollte er ihn nicht drin haben, aber er hat ihn irgendwann mal geschrieben und hat ihn aus gutem Grund geschrieben. Und ich finde ihn da vollkommen passend, weil er nochmal erzählt, was da verloren geht. Er führt uns in Erinnerung, okay, ihr seid diesen Weg gegangen, aber das habt ihr verloren.
Er hat mir im Interview gesagt, dass er quasi immer sehr kompromissbereit ist. Es gibt ja andere Regisseure und Filmemacherinnen, die sicherlich da sich nichts reinreden lassen wollen. Deswegen entstehen Filme mittlerweile mitunter ja vielleicht auch gar nicht. Aber er ist immer so, also laut eigener Aussage ist er da immer im Kompromiss bereit und möchte eben, möchte schon seine Vision verwirklichen. Ich glaube halt, zu der Zeit ist es vielleicht auch nicht machbar für ihn gewesen. Ich glaube, wahrscheinlich würde man ihm jetzt bei Handmaiden oder seinem nächsten Projekt nicht mehr so reinreden, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall vielleicht eher, wenn man in dieser Branche arbeitet, vielleicht eher eine gute Eigenschaft, dann eben auch Sachen reinzumachen, die man jetzt nicht vielleicht unbedingt 100% unterschreiben würde.
Ja, sicherlich nicht schlecht. Wenn das der Deal, also wenn der Tausch darin besteht, du kriegst einen Film im Tausch dafür, dass du auf unsere Vorschläge eingehst, dann ist es, glaube ich, sehr klug, gerade in so einer Anfangszeit doch den Film zu machen dann. Weil er war da kein, klar, JSA war ein Erfolg und hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt, aber ich glaube auch, dass, ganz ehrlich, Sympathy for Mr. Vengeance ein Low-Budget-Film ist. Das ist kein, Ich glaube nicht, dass das, also auch unsere beiden Hauptdarsteller, wie heißen die, ne? Song Kang-ho, der
jetzt ein Superstar,
und Shin Ha-kyun, ja auch ein wirklich großer Star ist, die waren zu dem Zeitpunkt noch keine Stars.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, das Schauspiel kam dem Film ja auch zugute. Das funktioniert auf jeden Fall super.
Ja.
Was ich schön finde, ist, dass wir jetzt doch so lange über den Film gesprochen haben, viel länger als vielleicht eigentlich angedacht,
mit
der Stunde. Aber finde ich auf jeden Fall sehr schön. Ich meine, ich könnte auch noch mehr auspacken, glaube ich, weil ich habe sehr viele Notizen gemacht.
Der Film hat noch einiges in sich. Ja.
Es muss auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, 4 Seiten voll geschrieben mit Notizen. Ja. Das meiste bin ich auch losgeworden. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Der Film hat, heißt auf Koreanisch Vengeance is Mine, also gar nicht Sympathy for Mr. Vengeance.
Ah, okay.
Und der Alternativtitel, der ursprünglich vorgesehen war Der zerstörte Mann. Wie findest du denn diese beiden anderen Titel?
Der zerstörte. Es gibt einen japanischen Film, da ist Vengeance is Mine.
Ja.
Ganz interessant. Der
den habe ich leider noch nicht gesehen, weil es den auch so schlecht gibt irgendwie.
Ja, der ist super interessant, weil der ein Serienmörder zugleich auch die Hauptfigur ist. Mhm. Und es ist ein Film, den Chan-wook Park definitiv gesehen hat. Vor allem, nachdem man Sympathy for Lady Vengeance gesehen hat. Er muss ihn gesehen haben, definitiv. Ja, auch Vengeance is Mine ist kein schlechter Titel, weil natürlich man hier die Frage stellen kann, ähnlich wie man die Frage stellen kann, wer ist denn hier der Parasit? Mhm. Bei Parasite auch hier die Frage stellen kann, um wessen Rache geht's denn hier? Also wer rächt hier wen und woran rächt man sich? Und wie gesagt, es geht in die beiden Richtungen. Auch hier der zerstörte Mann, ich meine, funktioniert auch. Das sind so undefinierte Titel, die, welcher Mann?
Ja,
so.
Ja.
Ja. Aber Sympathy for Mr. Vengeance ist der beste Titel, finde ich. Es ist ein Titel, der...
Würde ich auch sagen.
Weil er so eine Aufforderung gleich
kommt. Genau, weil er uns die Deutung des Films ein bisschen vorgibt.
Ja, und hab Sympathie, ja. Und gib dein Bestes. Viel Erfolg bei der Sympathie, ja.
Ja. Also und dann, also die Erklärung von Park Chan-wook, warum der Film nicht so erfolgreich war, war vielleicht auch ein Stück weit, weil man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Aufgrund dieser schrecklichen Zufälle, aufgrund dieses abstrusen Humors, den wir jetzt auch angesprochen haben, aufgrund der Brutalität eben. Und ich finde halt, der Film ist kein guter Gateway-Film für das südkoreanische Kino, weil es gibt einfach bessere Filme, die man empfehlen kann, wie jetzt zum Beispiel Oldboy aus der Zeit oder eben dann jetzt viel neuere Sachen wie Train to Busan oder all die anderen, also The Handmaid oder eben Parasite natürlich. Aber der Film hat trotzdem viele Sachen, die das koreanische Kino halt ausmachen, gerade zu der Zeit. Also eben die Gegenüberstellung, also dieses Nicht-Genre, also dieses sich nicht auf ein Genre festlegen, was Parasite ja auch hat. Und eben diesen sehr eigenen Humor, den wir auch verstehen können. Und dann die Brutalität, die dann eben teilweise ja leider vielleicht auch so das einzige Verkaufsmerkmal war aus dieser Taten-Asian-Extreme-Zeit irgendwie, die wir alle noch kennen aus den 2000ern, wo ich immer noch alte DVDs kaufen kann, weil die super günstig sind mittlerweile.
Ja, ja.
Aber das ist dann eben schon ein bisschen schade, dass es dann teilweise auch darauf reduziert wird, das koreanische Kino.
Ja, es ist definitiv eine würzige Mischung. Es ist ein bisschen vergleichbar mit, es gab eine Asiatin, also so einen ganz kleinen Laden in Kreuzberg, als ich in Berlin gelebt habe, Anfang und Mitte der Nullerjahre, weil ich da studiert habe. Und die hatte auch so eine kleine Karte, aber die Gerichte auf der letzten Seite haben sich immer am spannendsten gelesen. Aber wenn man die bestellt hat, hat sie immer darauf hingewiesen, dass es fortgeschritten ist, fortgeschrittene Gerichte. Und so ein bisschen ist auch dieser Film. Der Film ist definitiv, er macht es einem nicht leicht, es ist ein fortgeschrittenes Gericht.
Ja.
Ein Film, an dem man sich abknabbern kann. Aber ich habe jetzt auch beim wiederholten Sehen gedacht, so hey, wie sehr vermisst man Filme, die so streitbar sind? Also ich habe das Gefühl, dass heute von Filmen so eine sehr, sehr starke Eindeutigkeit eingefordert wird. Wo steht man? Wäre es heute möglich, eine linksradikale Terroristin überhaupt zu erzählen, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, mit wem auch immer zu sympathisieren oder gegen die Linke zu, oder darf man Linke überhaupt als Terroristen zeigen? Es ist ja alles so harmlos, was die machen. Wo man auch gerne vergisst, mein Gott, Südkorea lebt neben einem sozialistischen Staat, der ihnen wahrscheinlich jede Woche droht, sie irgendwie in die Luft zu bomben. Das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, vielleicht, wenn man den Film sieht. Und das ist sehr erfrischend, sowas zu sehen, auch eine Uneindeutigkeit zu sehen oder einen Filmemacher zu sehen, der eben nicht ganz klar sagt, okay, hier stehe ich im Spektrum oder ich schlage mich auf diese Seite. Und das ist vielleicht auch die Kunst des Films, dass er sagt, hey, ich schlage mich entweder auf keine Seite oder ich schlage mich auf beide Seiten. I don't know. Und selbst dieses auf beide Seiten schlagen wäre heute meiner Meinung nach schon kaum noch möglich.
Meinst du jetzt allgemein oder im südkoreanischen Kino?
Allgemein, im allgemeinen Kino. Also glaube ich, dass von Filmemacherinnen heute sehr stark gefordert ist, politische Farbe zu bekennen und sich auf eine Seite, sage ich mal, zu schlagen, wenn wir überhaupt von Seiten sprechen können, aber auch diese Seiten, also eine Polarität einzufordern, ist, glaube ich, gerade sehr, sehr stark und präsent. Und dann einen Film zu haben, der sagt, nee, ich muss das gar nicht und ich mache auch mein eigenes Ding und mir ist irgendwie alles egal. Und was hier, der Film hat eine sehr starke Aura von, klar, die ist auf der einen Seite edgy, aber sie ist auch cool, weil es Chan-wook Park in die Position eines Künstlers bringt, der sagt, das ist der Film, den ich anbiete und ich habe ihn so gemacht, wie ich ihn machen wollte, mit ein paar kleinen Kompromissen, melodramatischer Natur. Aber das ist, that's my movie und ihr schaut mal, wie ihr damit klarkommt. Und das finde ich cool. Also ich mag das. Ja. Das ist sehr, sehr erfrischend.
Finde ich ein gutes Schlusswort. Wenn man dich erreichen will, wo kann man das am besten tun? Wahrscheinlich bei Twitter?
Am ehesten bei Twitter. Genau, MemoClick, @MemoClick, M-E-M-O, wieder gelbe Zettel und Klick, wieder Mausklick, aber mit K, mit einer deutschen K. Wie umständlich kann man Twitter-Namen erklären? Genau, MemoClick, da erreicht man nicht. Meine DMs sind offen, wenn jemand gerne in den Dialog treten will, immer sehr, sehr gerne. Und ich würde mich freuen, wiederzukommen. Ich habe viele Filme aus der Zeit, die ich mag.
Sehr gut, du bist auf jeden Fall immer willkommen.
Save the Green Planet habt ihr wahrscheinlich schon besprochen, oder?
Nee. Haben wir noch nicht.
Vielleicht. Naja, warte mal ab, was die Leute schreiben, wenn der Podcast gelaufen ist. Vielleicht fanden sie es ja auch blöd mit dem. Kann ja immer sein.
Gute Überleitung. Gebt uns gerne Feedback, wie ihr das fandet. Das könnt ihr machen ganz altmodisch über E-Mail, kinokorea@gmx.de oder ganz modern über Twitter oder über Apple Podcast. Da kann man ja so Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, jede E-Mail. Ich freue mich auch über Bewertungen auf Apple Podcast. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst und auf bald.
Ich danke dir. Bye-bye.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.